Wir wollen blicken auf die Hinrunde plus eins, denn wir sprechen jetzt nach dem 12. Spieltag der Bundesliga der Frauen. Wir blicken auf das, was bisher zu erleben war, und das tun wir mit Gunnar Meggers vom Kicker und Charlotte Bruch vom Tagesspiegel, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer in allen sozialen Netzwerken eurer Wahl, außer Instagram, da geht der Link. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt zu unserem Hinrundenrückblick. Ja, XL, denn ein Spieltag ist noch zusätzlich mit dazugekommen und ich freue mich sehr, dass ich nicht alleine hier im Monolog jetzt über 12 Teams reden darf, sondern mit Gästen. Charlotte Bruch ist hier. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich nochmal zum Jahresabschluss.
Ja, ne, ich finde, erst dann ist ein ja, so wirklich rund, wenn man noch ein paar Stündchen mit dem Rasenfunk verbracht hat.
So was? Ist es.
Ja, du bist schon sehr gut erzogen. Du sagst genau das, was du sagen sollst. Schön, Honorar überweise ich später. Und das werde ich auch an Gunnar Meggers überweisen vom Kicker. Gunnar, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke dir.
Wie gefällt es euch denn, bevor wir gleich über jedes einzelne Team sprechen werden, Gunnar, wie gefällt dir denn diese bisherige Saison? Wir haben ja immer noch Frankfurt und Bayern sind punktgleich, Wolfsburg ein Pünktchen dahinter und bei Leverkusen wissen wir gerade nicht, jetzt sind wieder 3 Punkte abgezogen, aber sie könnten ebenfalls punktgleich sein. Das ist ja eine irre Spannung. Wie gefällt dir das?
Vorne gefällt mir es total gut, weil halt diese Spannung da ist, nicht nur Bayern und Wolfsburg oder im Zweifel nur Bayern, wie viele gedacht haben, die vorne wegmarschieren, sondern 4 Teams, die dabei sind. Frankfurt hat sich wirklich toll geschlagen, haben das toll gemacht, sind Herbstmeister geworden, hätte ja niemand drauf gewettet. Also vorne richtig gut, hinten gefällt mir es überhaupt nicht, weil ich finde, da haben wir 1,5 Teams, die halt nicht konkurrenzfähig sind. Wir hatten ja schon im Sommer ungefähr vorhergesagt, wer das sein wird. Dass es so krass dann kommt, hätte ich nicht gedacht. Und das finde ich sehr schade.
Ich konnte am Gesicht von Charlotte ablesen, ihr geht's ganz ähnlich.
Ja, mir geht's genauso. Also ich finde, oben, finde ich, stehen alle zurecht genauso, wie es jetzt ist in der Tabelle, muss ich sagen. Vor allem, wenn man noch mal das Nachholspiel von Leverkusen mit einbezieht. Also alle zurecht. Ich finde, Frankfurt hat den, finde ich, attraktivsten Fußball gespielt, ist extrem konstant geworden. Genau, und Bayern und Wolfsburg dahinter passt für mich auch. Und Leverkusen so den Anschluss zu den Top-Teams geschafft, auch völlig zu Recht. Mhm. Und ja, unten, wir haben es ja auch ein bisschen vorausgesagt oder schon gedacht, dass es so kommen wird, dass Jena und Turbine aber so schwach auftreten, finde ich dann doch schon ein bisschen überraschend. Also da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Von der Tabellenkonstellation her nicht so viel mehr, aber das ist schon wirklich teilweise ein Klassenunterschied zu den anderen Teams. Und ich finde, im Mittelfeld gab es auch durchaus Überraschungen. Also, dass Hoffenheim jetzt auf Platz 8 steht, hätte ich vorher auf jeden Fall nicht erwartet.
Oh ja, lasst uns im Detail drüber sprechen. Und wir fangen da an, wo es weh tut, nämlich im Tabellenkeller, wenn wir jetzt da schon drüber gesprochen haben. Das heißt, wir sprechen zuerst über Turbine Potsdam. Die haben jetzt am Wochenende einen harten Kampf geliefert gegen den FC Bayern, auswärts dann doch 0-2 verloren. Caro Simon hat da beide Treffer erzielt. Wir brauchen jetzt aber, glaube ich, dieses Spiel nicht nochmal analysieren. Auch wenn man vielleicht gesehen hat, Gunnar, ein bisschen was verändert hat sich ja schon mit dem Trainerwechsel, den wir bei der Turbine erlebt haben. Jetzt in München war das eine heftige Mauertaktik, würde ich es mal nennen. Glaubst du, das muss so sein aus Sicht der Turbine bei 1-34 Toren? Oder wie gefällt dir das, was du jetzt in dieser Hinserie gesehen hast?
Es hat mir, was ich gesehen habe, hat mir nicht sonderlich gut gefallen, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist, wo ist die Alternative dazu? Also die Turbine hat gestern gemauert. Die haben auch im ersten Spiel gegen die Bayern, im ersten Saisonspiel gemauert. Beide mal das gleiche Ergebnis. Sie sind nicht untergegangen und das ist wahrscheinlich das, was zählt. Aber gestern war es ja so, Bayern hatte 81% Ballbesitz und das sagt ja alles aus. Also nach vorne ging ja wirklich gar nichts. Sie haben sich hinten reingestellt, haben gehofft, dass es nicht zu schlimm wird. Sie haben es vernünftig verteidigt mit dem vielen Personal, das sie haben. Zweimal hat Caro Simon zugeschlagen und dann war es das. Und ansonsten ist halt, wie gesagt, Potsdam ein trauriges Kapitel, also, muss man wirklich sagen. Tut einem fast leid, dazu zu gucken.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Und seht ihr da auch keinerlei positive Tendenzen, Charlotte? Weil man kann ja sagen, natürlich, also die einzelnen Spiele, das hat oft wehgetan. Und 1:34 Tore ist wirklich brutal. Kein Sieg in 12 Spielen ist brutal. Aber es sind ja nur 2 Punkte auf Jena und es gibt ja nur einen Absteiger.
Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, du spielst wahrscheinlich auf diese Defensive an, die ich durchaus ein bisschen verbessert sehe unter Kurt Russ, weil er auch mit Fünferkette teilweise spielt. Mhm. Auch neuerdings mit Bianca Schmidt in der Innenverteidigung, also zumindest gegen Bayern. Da haben sie jetzt schon in den letzten Spielen, also klar, das Torverhältnis ist immer noch also wirklich schlecht und anhand dessen, dass es nur 2 Punkte auf Jena sind, wird es vielleicht auch am Ende darauf ankommen und da stehen sie jetzt mit minus 31 Toren da und Jena hat mal die Hälfte weniger oder ist um die Hälfte besser. Aber in den letzten Spielen war es dann, finde ich, schon ja besser in der Defensive. Also, dass man zumindest nicht mehr diese Riesenlücken auch zwischen den Ketten hatte, wo ja ganz viele Teams sich ganz einfach durchspielen konnten. Aber es ist halt nach vorne nach wie vor ohne wirkliche Idee extrem harmlos, vor allem eben gegen Jena und Köln sogar. Also in den beiden Spielen, wo man ja durchaus mal einen Sieg hätte anpeilen können. Also gegen Jena war es ja ein bisschen besser, aber gegen Köln war das schon wirklich schwach, muss man sagen. Und ja, es ist halt die Saison so, dass sie immer noch mit einem Sieg und einem Unentschieden vielleicht am Ende da irgendwie noch davonkommen. Kommt auch ein bisschen drauf an. Jena hat ja auch noch ein Nachholspiel gegen Hoffenheim.
Aber wie ist denn dann eure Meinung zu diesem Trainerwechsel, den wir da erlebt haben, Gunnar, von Marco Gebhardt? Und der Kainrichs wurde ja auch noch freigestellt, ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Figur bei Potsdam. Und jetzt eben der Wechsel zu Kurt Russ ist ein bisschen schwierig zu bewerten. Wir haben jetzt ein paar Spiele von ihm gesehen, aber wir sehen ja auch die Chancenlosigkeit der Turbine, also auf individueller Ebene. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, auch dann die TrainerInnenleistung zu bewerten. Aber wie findest du denn jetzt auch mit ein bisschen Abstand diese Entscheidung, den Trainer zu wechseln?
Also ich glaube, um es mal deutlich zu sagen, ich glaube, das hätten sie schenken können. Weil ich glaube, den Trainern hat es einfach nicht gelegen. Selbst wenn sie jetzt ein bisschen verbessert sind, es spiegelt sich halt nirgendwo wieder, außer dass sie jetzt ein Tor geschossen haben, mal, dass ihnen Merle Froms geschenkt hat. Das hätten sie schenken können. Das Fakt ist, dass die Spielerinnen sind einfach nicht gut genug für die erste Liga. Auch die Reaktivierung von Bianca Schmidt hätten sie schenken können. Es bringt alles nichts. Sie kommen so nicht weiter. Und wie gesagt, wenn sie Glück haben, dann kriegen sie es nur irgendwie hin, an Jena vorbeizukommen. Aber selbst das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass sie in der Winterpause so viel gute Spielerinnen dazu bekommen werden, dass sie es wirklich noch auf den 11. Platz schaffen. Mehr ist ja ohnehin nicht drin.
Ich finde auch einzeln die Spielerinnen individuell zu bewerten, ist total schwer, weil die jede Woche in einer anderen Konstellation spielen. Also es sind auch einfach super viele Verletzungen. Und das war ja auch schon, als Kurt Russ übernommen hat. Da hatte er, glaube ich, gesagt, dass er gerade mal 13 Spielerinnen im Training hat aktuell, zwischendurch zumindest. Und dann aber gleichzeitig angekündigt, ab jetzt aber zweimal täglich eigentlich zu trainieren, um diese Physis aufzubauen. Für mich ist dieser Trainerwechsel auch einfach irgendwie blinder Aktionismus gewesen. Also es hat für mich nicht wirklich was gebracht. Und ich hatte den Eindruck, dass die Spielerinnen mit dem Trainerduo vorher gar nicht so unzufrieden waren. Also was hat man auch erwartet vorher? Also die Spiele gegen Jena und Köln kamen ja noch. Und es war klar, dass man, glaube ich, gegen die anderen nicht unbedingt 3 Punkte holt. Und von daher, also ich finde es sehr schwierig, weil die halt wirklich jede Woche, irgendwie ist das eine andere Aufstellung. Da ist halt gar keine Konstanz drin. Und von der individuellen Klasse reicht es halt bei den meisten einfach nicht. Und es ist auch im Team, glaube ich, ja, fehlt so, also da gab es zwischendurch ja auch die Frage, wer ist denn jetzt Kapitänin? Da wollten sie Jennifer Kramer nicht mehr, jetzt ist Emily Bernhardt. Also da passt es dann oder scheint es im Team vielleicht auch nicht so richtig zu passen, dass da alle an einem Strang ziehen, aber das ist auch nur von außen betrachtet. Also.
Aber, also das ist jetzt ein bisschen dann am Thema vorbei, aber Wenn wir jetzt schon bei einer Zwölferliga über ein Team sprechen, das so abgeschlagen ist, und gleich werden wir über Jena sprechen und da wird es wahrscheinlich nur ein Müh positiver werden. Wie blickt ihr denn dann auf den Fakt, dass wir ja ab der nächsten Saison dann zwei weitere Teams haben? Gunnar, hast du da eine Meinung zu?
Also ich glaube, dass die beiden, die aussteigen werden, egal wer es dann sein wird, besser sein werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie genauso schlecht sind oder noch schlechter. Ich glaube, dass sie besser sein werden, aber die Sache ist halt, Jena oder Potsdam werden halt drin bleiben und die werden nächste Saison, glaube ich, genauso chancenlos sein.
Ja, ich finde vor allem jetzt die Teams, die da oben stehen, das sind ja Nürnberg, Union, HSV, glaube ich, auf den ersten drei gerade. Man hat es ja schon gesehen im Pokal, Union gegen Frankfurt, dass Union durchaus mithalten kann. Also natürlich einfach defensiv sehr gut stand. Aber das bringen, glaube ich, die drei Teams halt alle mit, auch eine andere Infrastruktur, der größere Verein dahinter. Also ich glaube, dass man besser aufgestellt ist für die erste Liga, egal wer von denen aufsteigen wird. Da ist ja auch noch Bochum dabei, Gladbach dabei. Gladbacher ist im Pokal sogar noch drin, hat einen Erstligisten rausgeschmissen. Also ich schätze die einfach stärker ein als Jena und Turbine. Ja.
Ich hoffe, dass es so ist, denn es macht auch nicht Spaß, an jedem Wochenende immer wieder das Gleiche zu sagen. Und vor allem, man hat das Gefühl, und es wäre ja auch sehr leicht erklärbar, dass es auch den Spielerinnen keinen Spaß macht. Du machst Leistungssport, aber mit der Prämisse, dass du immer auf die Mütze bekommst. Und so ist es ja auch bei Jena, über dann, die wir als nächstes sprechen wollen. Die stehen über dem Strich, weil sie 2 Punkte mehr haben als die Turbine. 3 Unentschieden sind gelungen jetzt in 11 Spielen, denn Charlotte hat es ja vorhin schon gesagt, ein Spiel gegen Hoffenheim muss noch nachgeholt werden wegen schlechter Platzverhältnisse. Und der große Unterschied, Charlotte, sind die Gegentreffer. Während Potsdam 34 Gegentreffer hat, hat Jena nur 20 Gegentreffer. Wir haben es schon thematisiert, gerade als wir über die Turbine gesprochen haben. Entspricht das denn auch den Kräfteverhältnissen deiner Meinung nach zwischen diesen beiden Teams, dass Jena zwar wenige Punkte mehr hat, aber ein paar mehr sind es dann doch?
Ja, also Jena macht es einfach defensiv wirklich gut und stehen da immer stabil. Gleichzeitig habe ich sie zumindest an den ersten Spieltagen fand ich sie offensiv noch harmloser als Turbine, vor allem im direkten Aufeinandertreffen. Da war Turbine ja näher am Sieg dran. Jetzt muss ich sagen, auch nach dem jüngsten Spiel gegen Frankfurt, finde ich, dass da durchaus aber Potenzial ist. Also mit einer Melina Reuter oder Fiona Geißer, das sind schon gute Spielerinnen, die sich auch was trauen, die Mut haben. Und insgesamt habe ich den Eindruck, bei Jena, die sind, also da waren, glaube ich, die Erwartungen vielleicht ein bisschen geringer an sie als an Turbine zum Beispiel, dass die jetzt mental, schätze ich, die stärker ein. Also Turbine ist ja nach, es fällt nur ein Gegentreffer und die Köpfe gehen runter und man hat eigentlich, denkt eigentlich schon, oh, wie sollen wir das jetzt noch schaffen, hier wenigstens einen Punkt zu holen oder so. Und den Eindruck habe ich bei Jena nicht, auch nicht im Spiel gegen Frankfurt. Also da hat man es ja auch, hat man die wirklich lange vom Tor weggehalten. Also und von daher schätze ich Jena so ein, dass sie durchaus halt auch mehr Unentschieden holen können im Zweifel. Also dass sie irgendwo ihre Punkte sammeln. Und wenn es 0-0 ist.
Ja, genau. Selbst gegen Wolfsburg war es ja ganz knapp. Das war ja nur so ein Hackentor von Alex Popp nach einer Ecke. Also ja. Haben es ja auch defensiv gut gemacht, Jena. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt Woche für Woche echt, ich sag mal, auf die Schnauze kriegen, sondern schon, dass sie es einigermaßen ordentlich hinkriegen. Mhm. Trotzdem sind es halt nur 3 Punkte, kein Sieg.
Ja. Gegen Leverkusen auch nur 0-1 verloren. Gegen Bayern zwar 0-5, aber das ging sehr spät dann in die Binsen. Mhm. Da war Jena sehr, sehr lange gut mit dabei. Seht ihr denn da auch das Entwicklungspotenzial, Gunnar, dass es dann jetzt dann einen Schritt nach vorne geben kann in der Rückserie oder in den verbleibenden Spielen, die dann im neuen Kalenderjahr zu spielen sein werden?
Also wenn ich jetzt drauf gucke, hoffe ich, oder glaube ich zumindest auch mal, dass sie irgendwo auch mal einen Sieg ringen können. Ich weiß nicht, vielleicht gegen Köln oder so und auch dann das Spiel, Heimspiel gegen Potsdam, also das glaube ich schon. Im Endeffekt, glaube ich, wird Jena drin bleiben, weil wie gesagt, Potsdam sehe ich zu schlecht. Ich glaube, dass die halt jetzt runtergehen werden, auch wenn ich es vor der Saison anders getippt habe. Aber Jena traue ich da noch mehr zu.
Ja, auch vom Kader her finde ich, da sind Spielerinnen dabei, die durchaus viel Entwicklungspotenzial noch haben. Und finde ich jetzt sich auch schon über die Hinrunde hinweg auch verbessert haben. Und ich finde, am Anfang war es immer sehr oft so, dass sie einfach lange Bälle ja hinten rausspielen und nicht so, also das war die Spielidee so ungefähr, und versuchen da irgendwas draus zu machen. Das finde ich, sieht man jetzt nicht nur noch. Also ich bin gespannt, was Florian Kästner sich da einfallen lässt in der Winterpause, aber ich glaube, da ist einfach noch mehr Potenzial als bei Turbine zum Beispiel.
Und welche Spielerin meinst du, die sich entwickelt haben und auch noch einen nächsten Schritt gehen könnten?
Zum Beispiel Fiona Geißer, finde ich, hat es sehr gut gegen Frankfurt auch zum Beispiel gemacht. Oder auch Birkholz. Und wen habe ich jetzt vergessen? Melina Kunkel, oder? Melina Reuter, nicht Kunkel. Aber also die Offensivreihe, wobei man ja auch, ich finde zum Beispiel auch eine, wie heißt sie, die ganz junge Strasser auf der rechten Außenseite, die mit ihren 16 Stresser. Oder Stresser. Mittlerweile Stresser, sorry, Felicitas, glaube ich. Oder 17 Jahren, die finde ich auch stark. Also da sind schon, ist ja generell ein sehr junges Team, aber ja, die haben sich jetzt so langsam, finde ich, besser an das Niveau noch angepasst, wobei natürlich dennoch wenig zu holen sein wird. Also es bleibt die Frage, ob sie dieses Potenzial dann auch ausschöpfen oder eben nicht. Und ja, aber ich sehe sie auch vor Turbine wie Gunnar.
Ich finde auch die Torhüterinnen-Situation interessant bei Jena mit Jasmin Janning, die ja den Beginn der Saison gespielt hat, verletzungsbedingt, die wirklich gute Partien gemacht hat. Und dann kommt Mariella El-Sherif rein. Und du siehst nochmal, dass die auch die guten Paraden hat, aber auch wirklich schöne lange Pässe spielen kann. Da kommt natürlich auch nicht jeder an. Aber also gerade wenn man das zum Beispiel dann mit dem FC vergleicht, über den wir gleich noch sprechen werden, wo man vielleicht sogar das gegenteilige Problem hat, dass eigentlich jede der Torhüterinnen gepatzt hat und jede so ihre Schwächephasen hatte, ist es bei Jena fast umgedreht, dass du bei beiden einen sehr guten Eindruck hattest, zumindest mir persönlich ging es so, und sie eigentlich selten negativ im Mittelpunkt standen. Und das macht ja auch sehr, sehr viel aus. Sieht man ja daran, wie sehr Vanessa Fischer bei Potsdam zum Beispiel gefordert ist. Wenn die einen sehr, sehr guten Tag hat, dann wird es eben nur ein knapperes Ergebnis. Und Jena ist da wirklich gut aufgestellt und haben wirklich interessante Spielerinnen. Ich finde, da hast du schon mit Stresser und Gora, hat mir auch gut gefallen. Mhm. Also, ja, interessanter Kader einfach. Auch interessanter Trainer.
Ja.
Und ich sage euch trotzdem, gerade weil wir alle so überzeugt sind, dass Jena drin bleibt, das könnte echt, es ist nur ein Sieg, es ist so wenig.
Vorher waren wir ganz überzeugt, dass Turbine besser ist als Jena.
Ja. Richtig, stimmt.
Das stimmt. Wobei ich auch zu wenig zweite Liga sehe bei den Frauen, also eigentlich bei Männern und Frauen, und deswegen auch einfach da zu blind in meine Analyse reingehe. Also das ist die Situation bei Jena eben. Wohl wissend, die haben noch ein Nachholspiel am 26. Januar. Wird das stattfinden? 3 Punkte hat Jena und ist damit Tabellenelfter. Und dann habe ich es ja gerade schon angekündigt. Auf Rang 10 wartet dann der erste FC Köln. Den haben wir gerade noch spielen sehen. Gegen Raber Leipzig haben wir sie spielen sehen. Köln hat 5 Punkte. Das heißt 4 Punkte Vorsprung auf die Turbine. 1 Sieg, 2 Unentschieden. 10 Tore hat man immerhin geschossen. Das ist ein großer Unterschied. Potsdam 1 Tor geschossen, Jena 3 Tore geschossen, Köln 10 geschossen. Leider gibt es allerdings keinen Unterschied bei den kassierten Toren. Da hat man die schlechteste Bilanz gemeinsam mit der Turbine, nämlich 34 Gegentreffer. Und Gunnar, eine weitere Parallele, auch hier haben wir einen Trainerwechsel gesehen, beziehungsweise wir wissen jetzt aktuell noch nicht, wie die neue Lösung sein wird. Daniel Weber wurde entlassen, freigestellt, und die jetzige Lösung ist wegen fehlender Trainerinnenlizenz eventuell eine Dauerlösung, vielleicht aber auch nur eine Interimslösung. Also wie blickst du auf den FC? Was unterscheidet ihn von der Turbine, wenn es schon so viele Parallelen gibt?
Also wenn man ein bisschen ketzerisch ist, kann man sagen, nicht viel, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Köln ist schon mal wieder oder fast wie jedes Jahr eine riesen Enttäuschung, muss man sagen. Also dass die so schlecht sind, hätte ich nicht gedacht. Und das Spiel eben gegen Leipzig hat eigentlich auch nochmal alle Schwächen gezeigt. Unfassbar leichte Fehler im Spielaufbau, wirklich. Also dilettantische Abwehrarbeit, Slapstick-Gegentore, also da war wirklich alles dabei und nach vorne ging nicht mehr viel. Und für mich ist es eigentlich unerklärlich, weil da steht ja jetzt keine blutjunge Mannschaft auf dem Platz, die irgendwie zusammen 50 Erstligaspiele hat, sondern das sind ja erfahrene Spielerinnen und es sind auch erfahrene Spieler sogar noch auf der Bank. Und trotzdem hat man das Gefühl, da passt wirklich nicht zusammen. Und der Trainerwechsel ist halt so, wie es auch damals war, als Sascha Glass rausgeworfen wurde. Es zeichnete sich wochenlang ab, dass es so kommt. Dann schmeißen sie den Trainer, wie ich finde, zu spät raus und haben dann überhaupt keine Lösung, obwohl sie es seit Wochen abzeichnen, müssen das wieder intern besetzen und stehen dann wieder wie so ein Ochs vom Berg und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und dann geht's erstmal interimsweise und es wirkt alles wenig durchdacht, wenig professionell und auf dem Platz spiegelt sich das irgendwie auch wieder.
Dabei waren wir ja noch halbwegs positiv, was so zum Beispiel die Neuzugänge anging vor dieser Saison. Also Charlotte, was wäre denn jetzt dann so im Rückblick deine Diagnose? Warum haben die denn nicht ihren positiven Eindruck hinterlassen, den wir ihnen unterstellt haben?
Ja, also ich glaube, wir haben ja vor allem in der Offensive eigentlich mehr erwartet. Also ich glaube, wir haben vorher gesagt, die Defensive ist ein großes Problem. Das sieht man jetzt an der Statistik. Und offensiv, ja, beispielsweise Nicole Biller haben wir, glaube ich, mehr von erwartet, mehr Einsatzzeit erwartet. Ist eigentlich kaum über ihre Joker-Rolle hinausgekommen. Ich finde, Taylor Zima hat durchaus ihre guten Momente. Und auch eine Alina Bierns, finde ich, hat sich verbessert. Aber ich finde, Köln hat immer mal wieder gute Ansätze nach vorne drin, aber sind viel zu unsauber. Also in den letzten Aktionen, im letzten Drittel, da geht einfach zu wenig. Also da machen sie zu wenig draus. Trotzdem finde ich, spielen sie durchaus mutiger als zum Beispiel Turbine oder Jena, werden dafür aber auch oft bestraft, muss man sagen. Also weil halt eben echt große Abstände zwischen den Reihen sind. Also da macht jeder Mannschaftsteil irgendwie sein eigenes Ding. Da ist nicht so richtig, ja, viel, ist nicht wirklich harmonisch. Aber ich finde, ich fand sie am Anfang der Saison schlechter, als sie jetzt sind tatsächlich. Also ich finde, da ist durchaus, wenn auch ein kleiner, aber ein Aufwärtstrend zu erkennen, finde ich.
Ja. Der Trainerinneneffekt, Jacqueline Dünker. Ja. Ich meine, tatsächlich, ein bisschen hat man das ja wirklich gesehen. Woher das jetzt genau kommt, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nur der neue Impuls auf der Trainerbank, der dann da etwas verändert. Ist das dann Fehlplanung aber, Gunnar, wenn wir darüber sprechen? Es stimmt ja, was Charlotte sagt. Es waren vor allem offensive Neuverpflichtungen. Ich meine, Laura Feiersinger, allein der Name hat da schon eine Bedeutung. Vanessa Leimenstoll, die noch gekommen ist. Zimmer ist ja auch eine Offensivspielerin. Und eben dann Nicole Biller unter anderem, von der man einfach mehr erwarten kann aufgrund ihrer Vergangenheit. Also war das dann Fehlplanung, dass sich der FC da zu sehr auf die Offensive gestürzt hat?
Das ist natürlich schwierig zu sagen jetzt, was sie sich auch dabei gedacht haben. Also wie gesagt, die Namen sind nicht schlecht. Andererseits verlierst du natürlich auch eine Selina Cerci, das muss man ja auch dazu sagen, die wieder besser in Form kommt, wieder in der Nationalmannschaft spielt. Ja, wie Charlotte schon sagte, man hat irgendeine andere, da passt nichts zusammen. So jeder Mannschaftsteil macht so sein Ding und das passt irgendwie nicht zusammen. Die Abstände, hattest du auch gesagt, Charlotte viel zu groß und es ist ganz komisch. Ich weiß es auch nicht. Also, aber so ist es in Köln ja fast jedes Jahr. Also, dass die Namen eigentlich gut sind, dass man das Gefühl hat, jetzt könnte es auch alles mal hinhauen und jetzt können sich mal in der ersten Tabelle festsetzen. Und jedes Jahr enttäuschen sie wieder, trotz dieser guten Namen. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, Vanessa Leimstolle, so war jetzt in Hoffenheim ja auch nicht allererste Wahl. Aber zumindest könnte man ja denken, ist eine vernünftige Erstligaspielerin. Aber insgesamt ist halt viel zu wenig zu sehen. Und ja, ich glaube, von Feiersinger hatten sich auch ein bisschen mehr erhofft in Köln.
Ich finde, der einzige Transfer, den ich gut fand, war, glaube ich, Silvia Matisse. Also, oder wo ich finde, was heißt gut, Feiersinger finde ich auch gut, aber bei Matisse hat eine echt gute Hinrunde gespielt und da hatte ich nicht so viel von erwartet vorher. Aber andererseits gibt es halt, wie Gunnar schon meinte, einfach auch in der Spielanlage oder im Spielaufbau, sie wollen es ja oft flach lösen, aber da gibt es so viele Fehler und das liegt natürlich, das fängt dann natürlich bei der Torhüterin an, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das kommt ja auch dazu, dass da einfach auch viele Tore nicht nur wegen der Torhüterin fallen, aber wegen individueller Fehler. Also das sind schon einige Gegentore, die da gefallen sind. Und ja, generell diese Torfrau-Debatte bei Köln ist, glaube ich, auch nicht wirklich hilfreich. Und Paula Hopp hat jetzt leider auch keine Werbung für sich gemacht in diesem Spiel heute.
Ja, also Paul, Hoppe, Osegus sind ja die drei Torhüterinnen bei Köln und man weiß selber nicht so wirklich, wen man dann da wählen würde. Ich meine, wir sehen sie ja sowieso nicht im Training, deswegen können wir uns da gar kein Urteil erlauben, aber jeder hat mal ihren Anteil an dem Spiel gehabt, an dem es auch schnell südwärts ging. Und das ist, glaube ich, noch der Unterschied zwischen eben Jena und Köln. Köln hatte diese herben Klatschen in der Saison, also gegen die Eintracht richtig, richtig auf die Mütze bekommen, aber noch weitere hohe Ergebnisse. Und es gab vor allem immer wieder Spiele, wo du das Gefühl hattest, mit dem 0:1 passiert etwas und dann sind 0:2 und 0:3 nur eine Frage der Zeit. Und sogar in den besseren Partien, also man könnte ja sagen, jetzt das Spiel gegen Leipzig, dass da Köln hatte ja da auch seine Chancen und trotzdem war es eigentlich völlig klar, naja, irgendwann wird Leipzig schon noch das 2:0 machen, denn gegen Köln machst du eigentlich irgendwann das 2:0. Und ich frage mich wirklich, wie man diesen Kreis durchbrechen kann aus Sicht des FC, wie man da Struktur reinbekommt, weil sie haben, es liegt nicht an fehlender Erfahrung, dass das ist, es ist auch nicht so, dass die Spielerinnen komplett kopflos agieren würden, also und dennoch passieren aber Fehler um Fehler und sie kommen da eben nicht raus. Und sie haben es jetzt auf verschiedene Arten und Weisen probiert, jetzt auch mit Trainerwechsel. Bin sehr gespannt, welche Entscheidungen sie jetzt dann treffen zur neuen Saison hin oder zum neuen Jahr hin, so meine ich es natürlich. Aber irgendjemand muss da mal Struktur reinbekommen. Und ehrlicherweise finde ich auch so, ich bin ein großer Freund von strukturiertem Ballbesitzfußball, aber mich irritiert es wirklich, wie viele Teams in der Bundesliga der Frauen versuchen, flach hinten rauszuspielen gegen einen hochpressenden Gegner, obwohl sie es nicht können. Also, und können bedeutet, das ist nicht despektierlich gemeint. Die sind natürlich alle fußballerisch tausendmal besser als ich. Also, ich meine das im Sinne von, wenn du das machst, dann muss das in 9 von 10 Fällen super funktionieren und im 10. Fall schlägst du mal den Ball in Seiten aus. Aber das machen Teams, da klappt 6-mal und 4-mal haben sie aber einen Ballverlust und das ist einfach zu oft. Und das verstehe ich nicht. Und da gehört der FC für mich mit dazu. Vielleicht muss man da seine Prinzipien auch mal über Bord werfen und dann sagen, es sieht zwar nicht schön aus, aber wir nehmen bei jedem Abstoß Tempo raus und wir schlagen ihn lang auf eine Seite, die wir vollstellen mit Spielerinnen und dann schauen wir mal, wo der zweite Ball landet. Vielleicht wäre es das.
Ja, vor allem, wenn man dadurch wirklich öfter Tore kassiert, also wirklich ganz viele negative Erlebnisse dabei hat.
Aber es ist interessanterweise über die Liga greifend, ist das ein Thema, dass da auch manchmal in Situationen flach rausgespielt wird, wo es einfach nicht sein muss.
Und dieses Sture daran festhalten, also auch wenn es nicht funktioniert.
Aber
so
wirklich.
Sich nicht eingestehen. Ja.
Da ist Leipzig mein Lieblingsbeispiel, auch wenn es ein bisschen ungerecht ist.
Ich wollte jetzt kommt noch.
Kommt noch. Also, das ist die Situation vom FC. 5 Punkte, Rang 10. Nur einen Rang oben drüber liegt die SGS Essen mit auch nur einem Sieg mehr, nämlich mit 8 Punkten. 2 Siege, 2 Unentschieden, 9 Tore geschossen, aber großer Unterschied, nur 16 Tore kassiert. Und die SGS, Gunnar, ist so ein typisches Team, wo man im Grunde nach jedem Spiel dieselbe Schallplatte auflegen kann, nämlich ja, haben eigentlich ganz gut gespielt, haben sich nicht belohnt, ist dann so die Phrase dazu und deswegen haben sie verloren. Wie groß siehst du denn, ist die Gefahr bei der SGS, dass aus der immer gleichen Schallplatte vielleicht am Ende der Saison die Erkenntnis kommt, oh, sie haben die Kurve gar nicht mehr gekriegt, obwohl sie eigentlich immer nah dran waren in den Spielen?
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie die Kurve gar nicht mehr kriegen, aber es ist schon irgendwie komisch, dass die einfach keine Tore schießen. Also sie kriegen ja auch nie wirklich auf die Mütze, sie verlieren immer knapp, aber sie schießt halt auch keine Tore. Ich glaube, korrigiert mich, 12. Oktober war das letzte Ligator. Ich glaube, danach haben die kein Tor mehr gemacht. Ich meine, in den letzten 5 Partien haben die kein Tor mehr geschossen. Das ist natürlich, das ist ja dramatisch.
Ja, das stimmt. Es war sogar der 6. Oktober, wenn ich es hier gerade richtig sehe.
Ja, und das ist wirklich dramatisch, dass die keine Tore schießen. Und dann kriegen sie halt immer irgendwie einen reingemurmelt, was ja im Normalfall kein Problem sein sollte, wenn man vorne auch mal trifft, aber sie treffen halt nicht. Und das ist irgendwie ganz komisch. Und letzte Saison lief es ja bei Essen echt richtig gut und alle haben gesagt, tolle Mannschaft und Überraschungsmannschaft und die haben so viel Potenzial und haben sie ja auch, ist ja auch alles gut, aber diese Saison läuft bei denen irgendwie nicht zusammen und da kriegen sie immer irgendwie noch einen reingemurmelt und verlieren das Ding dann noch. Und das ist eigentlich total schade und damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, aber was willst du machen, wenn du keine Tore schießt? Wie gesagt, die gehen ja nirgendwo unter, aber vorne läuft halt nichts.
Frag mal Ramona Meyer. Ich glaube, die ist auch sauer.
Ja, das glaube ich.
Die hat noch kein Tor geschossen. Ja. Also die arbeitet ja auch unfassbar viel gegen den Ball zum Beispiel. Mhm. Belohnt sich dafür halt auch gar nicht. Ne? Also oder auch eine Elmasi. Ich glaube, die hat sogar... die finde ich, also ich finde, die haben nach wie vor, vor allem ist der Kader ja in großen Teilen gleich geblieben. Also deswegen haben wir ja auch gedacht, dass sie eigentlich an ihre Leistung schon anknüpfen können. Dass sie letzte Saison natürlich ergebnistechnisch vielleicht ein bisschen überperformt haben, das gehörte auch dazu, aber jetzt war ja auch vor allem gegen die Top-Teams, wo man ja durchaus immer überraschen konnte, war gar nichts drin. Also da war gar nichts zu holen. Dann kam noch das Pokal aus dazu. Ich glaube, das war auch ein bisschen für den Kopf nicht so einfach. Aber ja, wir haben immer gesagt, da fehlt bei den vielen Spielerinnen noch der Entwicklungsschritt und er ist halt auch bei vielen noch so ein bisschen ausgeblieben nach wie vor. Wen ich finde... Bin ich da vielleicht sogar, oder es gibt ja immer noch ganz spannende Spielerinnen, wie zum Beispiel eine Paulina Plattner, die jetzt ihre erste Saison da in der ersten Liga gespielt hat und die auch mehr Einsatzzeit bekommen hat, als ich vorher dachte, und das aber auch gut gemacht hat. Also sie kann Katharina Pilic nicht 1:1 ersetzen, aber sie macht es da schon gut für ihr Alter in der Zentrale. Und dann gibt es auch zum Beispiel eine Juli Terlinden, die auch mehr spielt, als ich zumindest vorher dachte. Aber ja, und ich finde auch, es hat vor allem die ersten Spiele haben nicht so richtig zu Essen gepasst, finde ich, weil man einfach sehr tief stand und nicht so viel, also den Gegner hat eher kommen lassen. Jetzt in den letzten Spielen oder auch jetzt gegen Bayern oder auch gegen Hoffenheim hat man ja durchaus mal wieder höher attackiert und ich finde, das passt eigentlich besser zu diesem Team. Und da war es jetzt ärgerlich, dass sie immer nur eine gute Halbzeit gespielt haben und das dann nicht gereicht hat für Punkte.
Ja, das stimmt vor allem, weil auch das 1:0 einfach fehlt. In der letzten Saison haben sie logischerweise, weil sie mehr Tore erzielt haben, aber sind sie so oft mit 1:0 in Führung gegangen. Und das hat, glaube ich, der SGS auch wirklich dann in die Karten gespielt, auch von der Spielanlage her. Aber ich muss sagen, ich bin bei Essen wirklich an dem Punkt, dass ich da, also da würde es mich extrem interessieren, mal ein Hintergrundgespräch mit Markus Högner führen zu dürfen, eben wo man auch keine, also unter drei, weil, also nachdem sich das so persistent hält mit dieser offensiven Erfolgslosigkeit und ja aber auch, man spielt ja dann nicht zu null, sondern irgendein Tor fängst du dir auch und auch gegen Bayern spielst du ganz toll, spielst du ja wirklich und rennst aber eigentlich trotzdem 0:1 hinterher die ganze Zeit, nach einer Halbzeit, in der du gar kein Land gesehen hast. Und gut, das 0:2, das können wir dann ignorieren. Und also es würde mich wirklich interessieren, ob da vielleicht auch in der Dynamik des Teams was passiert ist, ob vielleicht die Vorbereitung anders war als sonst. Ich finde, dass es Stützen des Teams gibt. Also Meyer haben wir schon angesprochen, Procella, Elmasi, definitiv auch Natascha Kowalski. Die wirkten manchmal auch überspielt, müde, ich kann es nicht genau in Worte fassen, aber woran liegt das? Das würde mich so sehr interessieren, weil die SGS wirklich ein Mirakel ist und wenn die jetzt wiederkommen aus der Pause und dann wieder näher dran sind an dem, was sie in der letzten Saison hatten, dann war es wahrscheinlich wirklich Frische oder irgendwie sowas, dass der Reset-Knopf mal gedrückt werden musste, aber aktuell wäre ich mir da gar nicht so sicher, ob das der Fall ist. Finde ich extrem, extrem spannend, weil man hat ja auch eine so gute Torhüterin zum Beispiel, Sophia Winkler. Habt ihr auch das Gefühl, dass die mit ihrer Nominierung nochmal besser geworden ist im Tor? Also das ist, ich finde, die hat so eine Aura richtig bekommen.
Die hat so ein anderes Selbstverständnis, finde ich. Ja, absolut. Ja,
die ist schon stark, das stimmt.
Du hast mit Vanessa Fürst dann die hat mir dann auf der 6 viel besser gefallen, als sie auf der 6 gespielt hat. Gegen Ende der Hinrunde war das ja vor allem der Fall. Die ist immer besser reingekommen. Es liegt wirklich alles weiter da.
Oder auch eine Cassandra Pozzi ist auch ganz spannend. Also die ist ja auch, die spielt einfach frisch und freche eigentlich auf und hat jetzt zum Beispiel auch gegen Hoffenheim immer wieder gute Aktionen gehabt und merkt ja nicht an, dass sie 16 Jahre alt ist. Also da gibt es, oder eine Paula Flach finde ich auch eigentlich einen guten Transfer. Mich wundert so ein bisschen, weil das ja eigentlich ein ganz junges Team ist, dass die so ein bisschen überspielt wirken. Aber ja, wer weiß, was da im Hintergrund jetzt war oder wie eben die Vorbereitung lief. Ich traue denen eher zu. Also ich habe das Gefühl, für die kommt die Winterpause jetzt wirklich zum rechten Zeitpunkt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich jetzt so ein bisschen sammeln. Und also da ist ja noch weiterhin viel mehr möglich mit den Spielerinnen, die sie haben. Also das, ich finde das nach wie vor einen guten Kader, der besser sein sollte als Platz 9, finde ich.
Kann ich nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass Essen in der Rückrunde deutlich besser spielen wird.
Ich setze ja große Hoffnung in Jacqueline Meißner. Ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass schon in ihrem ersten Spiel, in dem sie dann wieder zurück war, dass da die Abwehr mehr Struktur hatte und alle so ein bisschen gewachsen sind an ihr. Sie hatte allerdings, muss man ehrlicherweise danach sagen, auch einzelne Spieler, die dann wieder ein bisschen schwächer waren. Aber das ist ja auch normal, wenn du verletzt raus bist. Und vielleicht ist das diejenige, und dann brauchst du ja in Anführungszeichen nur noch eine vorne drin, die wieder zu ihrer alten Form zurückfindet, ob das jetzt Meier ist, ob das Kowalski ist, im Bestfall natürlich beide, aber ja, vielleicht könnte das was verändern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei der SGS weitergeht, weil manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass sie selbst nicht so ganz sagen können, was da eigentlich gerade passiert.
Zuletzt hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass vor allem in der Defensive was manche, also ich fand Meißner richtig gut, ich glaube gegen Werder, das habe ich sogar gesehen, das Spiel auch, oder war sogar im Rasenfunk, da hat sie ihr Comeback gegeben. Auch. Genau. Aber gegen Hoffenheim fand ich es irgendwie teilweise sehr wild in der Positionierung von dieser Abwehrkette. Also da war irgendwie Ostermeier mal komplett rausgeschoben, dann Pucks, dann Meißner ganz rechts. Also klar, im Aufbau spielt sie es auch in dieser Dreierkette, aber das fand ich irgendwie teilweise wild. Das hat mich ein bisschen verwundert. Aber ja, Hoffenheim konnte es jetzt nicht so bestrafen.
Ja, und damit sind wir doch eigentlich dann direkt beim nächsten Team. Da lasst uns doch auch über die TSG sprechen. Rang 8. Charlotte hat es vorhin schon gesagt, das hätten wir vorher so nicht getippt. Es gibt hier allerdings einen Punkte-Cut. Das gehört zur Vollständigkeit schon mit dazu. Also die SGS hat 8 Punkte, Hoffenheim einen Rang weiter oben, hat schon 15 Punkte und ja noch ein Spiel gegen Jena, das man nachholen darf. Das heißt, im Idealfall aus Sicht der TSG wären es 18 Punkte. Man hat kein einziges Mal unentschieden gespielt, 5 Siege, 6 Niederlagen und das aber bei einer ausgeglichenen Tordifferenz von 18 geschossenen und 18 kassierten Toren. Und dennoch, Gunnar, wir erleben oben ein sehr, sehr spannendes Rennen und die Eintracht mischt im Grunde die ganze Liga auf. Das hätte auch nach manchen Dingen, die wir gesagt haben in der Saisonvorschau, das hätte eigentlich auch die Rolle der TSG sein können. Warum hat das nicht geklappt, deiner Meinung nach?
Tja, die Frage ist gut. Wirklich beantworten kann ich sie auch nicht, aber so richtig zündet es da nicht. Ich weiß, sie haben natürlich auch einen neuen Trainer. Ich weiß nicht, wie gut das da mit dem Team funktioniert. Hoffenheim war ja eigentlich Abo Vierter, sage ich jetzt mal. Ne? Das war ja immer so obendran, haben ja auch einmal Champions League gespielt, sah immer ganz gut aus in dieser Saison. Haut es irgendwie noch nicht so richtig hin. Aber woran es so richtig liegt, ich kann mir da noch nicht so richtig einen Reim drauf machen. Vielleicht habe ich es ja auch noch nicht oft genug gesehen, aber irgendwie ja, fehlt da noch was. Ich kann noch nicht so genau benennen, was es eigentlich ist, was da fehlt. Warum sie nicht besser sind. Eigentlich hatte ich sie auch besser eingeschätzt. Und auch gerade, wie gesagt, mit Selina Cerci so jetzt vorne, ich dachte, das wird bestimmt aufflutschen. Sie ist ja auch wieder Nationalspielerin, hatte ich ja eben schon gesagt, aber irgendwie haut's noch nicht so hin.
Na, Charlotte kann es uns bestimmt erklären.
So, hört mal zu. sie haben ja wirklich einen schwachen Start erwischt in die Saison und sich dann eigentlich so ein bisschen gefangen und dann wurde es wieder schlechter hinten raus. Also ich habe schon gedacht, dass sie vielleicht nicht ganz so gut reinstarten, weil es ja wirklich große Abgänge gab, vor allem auf den Außenpositionen. Und nach wie vor finde ich, dass das Spiel immer noch sehr auf Außen ausgelegt ist. Und ich finde da Rankin und Janssens gar nicht schlecht, also die jetzt die Außenverteidigerinnen sind meistens. Aber vielleicht dann doch eben nicht so viele Torchancen gleichzeitig kreieren, wie das eine Sarah Linder oder eine Paulina Krumbiegel gemacht haben. Also so offensiv sind sie dann vielleicht nicht ganz so stark. Defensiv fand ich es schon in Ordnung gegen den Ball. Und ich hatte auch eine Statistik gesehen, es war bei FOTMOB, ich hoffe, sie hat gestimmt, dass Hoffenheim sich also Vierter in dem Ranking war, sich Großchancen zu erspielen. Also ich finde, den Eindruck hatte ich gar nicht immer bei den Spielen, aber dass sie da einfach auch einige vergeben haben und am Ende vielleicht dann auch einfach, also ich meine, es waren ja durchaus gute Ergebnisse dabei, wie gegen Köln oder Turbine, aber ja, also gegen die Top-Teams ja, konnten sie ja eigentlich nicht, wiederum nicht mithalten, wie das letzte Saison noch der Fall war, also meistens. Ja. Und ich finde, da haben wir jetzt sonst zum Beispiel, ich glaube für dieses, die haben immer wieder halt Verletzungen dabei, ob das jetzt eine Melissa Kössler ist oder eine Mara Alba, die in der Offensive schon fehlen, finde ich. Also eine Cherchi übernimmt da gerade eigentlich die ganze Verantwortung, meistens vorne. Und ja, und die, also zumindest Mara Alba fällt ja auch noch länger aus. Und auch ich habe mir mehr von der Chiara Hahn versprochen, die bekommt kaum Einsatzzeit eigentlich. Also ja, da waren die Transfers jetzt zumindest in der Defensive nicht so schlecht, aber halt nicht vergleichbar mit dem Kader, den sie vorher hatten.
Wobei der Ansatz, glaube ich, schon auch stimmt, so dass mit Krumbiegel und Sarah Linder, dass da schon auch viel Power verloren gegangen ist. So, ne? Also das muss man auch sehen. Da vielleicht fehlt das einfach auch diesem Hoffenheimer Spiel. Diese Power, die die beiden haben.
Also das wird natürlich fehlen. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch das System angepasst. Also diese klaren Schienenspielerinnen hast du nicht mehr. Allerdings spielt man das 4-4-2 oder 4-2-2-2 auf so eine Art und Weise, dass du dann so verkappte Schienenspielerin hast, weil die Außenverteidigerin dann doch wieder sehr weit nach vorne gehen können und auch sollen, weil die Mittelfeldspielerinnen und die Offensive eher eingerückt agieren, weshalb die aber halt auch sehr viel Feld covern müssen, ohne dafür immer die Hilfe dann zu haben. Also das ist der Vorteil halt, wenn du es aus einer Dreierkette heraus machst, dass halt die äußere Innenverteidigerin eher mal auffüllen kann auf deiner Seite dann, wenn du in der Umschaltbewegung erwischt wirst. Und das war jetzt aber auch so ein taktischer Exkurs, der aber auch nur einen Teil erklärt, weil Hoffenheim selbst ja auch viel ausprobiert hat in dieser Hinrunde. Das war ja nicht immer dieselbe Formation und derselbe Plan. Die Formation war sich oft ähnlich, eben Viererkette und davor dann eben eine gerade Anzahl von Spielerinnen und vorne zwei. Manchmal war es aber auch ein 4-3-3. Aber die Probleme waren immer wieder unterschiedliche. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wie viele Spiele Zeit gibt man dann einem Trainer und einem Team, um sich zu finden. Und ich will damit nicht sagen, Dede ist jetzt wieder entlassen. Das wäre völliger Quatsch. Ich bin da ja nicht vor Ort. Aber jetzt bei der Bewertung von uns von außen, ich weiß nicht, Charlotte, wie du darüber denkst. Also ist das jetzt noch normal, dass man im Grunde über eine ganze Hinrunde hinweg versucht, sich zu finden? Wann müsste jetzt da deiner Meinung nach mal eine Struktur erkennbar sein, die dann irgendwann es auch ermöglicht, Ergebnisse einzufahren?
Definitiv früher als erst zur Rückrunde. Also Dedes hatte das ja angekündigt oder hatte im Vorfeld der Saison gesagt, ja, vor allem in den ersten Spielen wird das erstmal, müssen wir reinkommen, das wird ein Lernprozess. Da sind viele neue Spielerinnen dabei und deswegen so ungefähr darf man nicht zu viel von uns erwarten. Also er wollte da schon ein bisschen das so ein bisschen runterfahren und das hat er aber jetzt auch in der Winterpause, glaube ich, gesagt. Oder nicht in der Winterpause, aber jetzt nach der Hinrunde zumindest. Dass diese Hinrunde einfach ein Lernprozess war und dass sie sich da durchaus weiterentwickelt hätten. Aber wenn man bedenkt, dass eigentlich immer das Ziel war, zumindest um die Teilnahme an der Champions League mitzuspielen oder um diesen Platz 3, dann, also ich weiß nicht, wie das im Verein oder vor allem im Team so gesehen wird, aber dann finde ich das schon, das ist schon ein ziemlicher Rückschritt, so was die eigenen Ambitionen angeht. Also klar, man hat ja nach wie vor ganz erfahrene Spielerinnen dabei, also wie eine Feldkamp, Dongus oder wer auch immer. Also eigentlich finde ich, gibt der Kader nach wie vor mehr her als den achten Platz. Und ich finde es schon eher enttäuschend. Also, aber ja, selbst Cerci hat gesagt, wir wollen diese Rückrunde jetzt als neuen Startpunkt nehmen. Der Trainer hat das auch gesagt. Das finde ich, ja, wundert mich so ein bisschen, weil ich glaube, eigentlich ist der Anspruch ein anderer, hatte ich zumindest den Eindruck.
Und dennoch hatte man natürlich aber auch extrem viel Pech. Also ich meine, wenn man sich an dieses 0:1 gegen Eintracht Frankfurt erinnert, also ich finde, es gab schon immer wieder so Schlüsselmomente in dieser Hinserie, wo Spiele zu Ungunsten von Hoffenheim gekippt sind. Also ob das jetzt gegen Freiburg war, das 2:3, das nicht so hätte ausgehen müssen. Ich finde, gegen Leverkusen, wenn ich mich richtig erinnere, war man nicht so viel schlechter als Leverkusen. Und dann, na gut, Leipzig, das war einfach kein guter Auftritt. Gegen Wolfsburg.
Selbst Essen hätte jetzt noch schief gehen können. Ja, also weil sie es verpassen, ja, da mehr Tore zu machen. Wenn sie Pech haben, gehen sie da sogar auch mit dem 1:1 raus.
Ja, stimmt, das entwertet natürlich auch so ein bisschen mein Argument, weil dann kannst du das schon wieder, da haben sie ja dann 3 Punkte dafür bekommen. Ja. Aber vielleicht komme ich auch einfach über dieses SGE 0:1 nicht hinweg, weil es halt einfach so unnötig war, durch so einen Strafstoß dieses Spiel zu verlieren. Wir haben es ja damals besprochen. Aber es ist schon... Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch, Gunnar, da würde mich deine Meinung interessieren, liegt die aktuelle Schwäche von Hoffenheim vielleicht auch daran, dass der Mittelbau der Liga einfach besser geworden ist und dass zum Beispiel ein Team, über das wir gleich sprechen werden, wie Werder, die haben halt einfach eine Struktur gefunden, die haben sich ja auch ganz schön verändert, auch systemisch und so weiter und so fort, aber die sind einfach so gut, dass halt Hoffenheim nicht mehr so en passant seine Punkte aufsammeln kann. Du verlierst halt nicht nur gegen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, sondern du verlierst halt auch gegen Freiburg und du verlierst halt auch gegen Leipzig. Und daher kommt es halt dann, dass du dann eben nicht auf Rang 5 stehst, sondern auf Rang 8.
Es ist ja auch jahrelang so gewesen, und dieses Jahr ja auch, dass Hoffenheim immer seine besten Spielerinnen irgendwie verloren hat dann an die besseren oder finanzstärkeren Clubs. Und das immer ganz gut auch hingekriegt hat, das wieder aufzufangen. Und das ist irgendwie dieses Jahr nicht so. Und Vereine wie Werder, da sind die sind halt länger zusammen, die sind eingespielter und die können daraus dann halt auch schöpfen. Und im Gegensatz zu Hoffenheim, die wo es offensichtlich dieses Jahr nicht so hinhaut, weil wieder gute Spieler gegangen sind, weil ein neuer Trainer dazugekommen ist und das halt irgendwie alles noch nicht ineinander greift. Also insofern ist das auf jeden Fall schon mal ein Vorteil für so eine Mannschaft wie Werder Bremen zum Beispiel. Und dann wird Hoffenheim halt mal ein paar Plätze auch durchgereicht da hinten. Ja.
Also vielleicht auch eine Stärke der Liga, die zu Ungunsten von Hoffenheim sich gerade zeigt. Aber da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt auf die verbleibenden Spiele, die wir sehen. Bei Hoffenheim ist es ja tatsächlich noch die komplette Rückrunde von der Anzahl der Spiele her, die wir noch sehen werden. Aber dann lasst mal einen Platz weiter nach oben gehen und eben genau über Werder Bremen sprechen. 17 Punkte hat Werder, 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Und vor allem, dass man eben unentschieden hat, ist der Unterschied zu Hoffenheim. Ansonsten relativ ähnliche Bilanz, 14 geschossene Tore, 18 kassierte Tore. Ja, Charlotte, was ist zu Werder und der bisherigen Hinrunde plus ein Spiel zu sagen?
Durchaus Potenzial zu überraschen. Also da denke ich vor allem an den Sieg gegen Frankfurt. Ich finde, die spielen echt eine gute Hinrunde. Also so gut habe ich sie auf jeden Fall nicht erwartet, wie sie jetzt dastehen. Also beziehungsweise vor, wenn man nur die Hinrunde bedenkt. Jetzt stehen sie ja auf dem 7. Platz. Aber ich finde, das hat sich, also ich finde, das ist von der Spielidee klarer geworden, von der Spielanlage. Also die Struktur ist, finde ich, gut. Also manchmal der einzige Punkt, was ich sagen muss, ist zum Beispiel der Aufbau hinten raus. Also da finde ich, ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Da haben Ulbrich und Nimet immer wieder ihre Schwierigkeiten oder spielen immer wieder Fehlpässe, wie auch gegen Freiburg zum Beispiel erst wieder. Also dass man dieses Spiel 0:3 verliert, ist auch hart gewesen. Aber sie haben, finde ich, gezeigt, dass man nicht mehr nur noch defensiv gut steht, sondern auch durchaus im Spiel nach vorne verbessert ist und eben auch mal gegen Top-Teams überraschen kann. Also gegen Wolfsburg hat man zumindest auch einmal unentschieden gespielt zum Auftakt. Also finde ich, stehen da auf jeden Fall zurecht da oben.
Gut, mit da oben ist jetzt quasi die Mitte also der oben, Tabelle
gemacht. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ja, in der Mitte.
Aber sie waren ja zwischendurch auch noch viel, viel besser.
Aber das stimmt. Also letzte Saison waren die gegen die Top-Teams immer chancenlos, haben auch keinen Tor geschossen gegen Bayern. In Wolfsburg auch wenig Chancen rausgespielt und das ist dieses Jahr echt besser geworden. Also ich meine, der Sieg in Frankfurt wäre wirklich eine große Überraschung und das drei Tore in Wolfsburg schießt jetzt auch nicht jeder. Also das sieht schon ganz ordentlich aus bei Werder. Bei allen Problemen, wie du gesagt hast, ist schon Leute, die sie auch haben, manchmal von hinten raus, aber das sieht schon mitunter echt gut aus. Sie haben natürlich dann immer auch mal Spiele drin, wo man vielleicht jetzt nicht so eine Niederlage erwartet hat, so zumindest 0-3 gegen Freiburg, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber insgesamt wirkt das schon sehr, sehr ordentlich, was Werder da spielt. Und dieses große Problem, dass sie zu wenig Tore schießen, das es ja jahrelang gab, hatten sie ja letzte Saison schon ein bisschen überwunden und sieht jetzt auch besser aus.
Gut, da haben wir ja hier exklusiv erfahren, was von Larissa Mühlhaus zu erwarten ist, von einer ehemaligen Gegenspielerin. Deswegen, uns hat das nicht überrascht und alle Hörerinnen und Hörer. Aber Werder ist eben für mich so ein gutes Beispiel dafür. Und so kam ich nämlich vorhin auch über Umwege zu meiner Hoffenheim-Frage, wie viel Zeit man eben einem Trainer geben soll. Also Werder hatte ja diesen goldenen November, alle Spiele gewonnen, im DFB-Pokal weitergekommen. Und da hat man sich dieses Punktepolster erspielt. Und ich fand, da konntest du eben auch eine Weiterentwicklung sehen. Also zum Beispiel hätte ich nie erwartet, welche Rolle Lara Schmidt spielen würde, auch taktisch gesehen. Dass die aus der Innenverteidigung dann auf die 6 rutscht, dass sie es zum Teil während des Spiels quasi hin und her pendelt, je nach Gegner. Dass sie jetzt sogar torgefährlich wird, wie man es jetzt im letzten Spiel gesehen hat. Also das ist eine Entwicklung, die hätte ich nicht gesehen. Und vor allem, die hätte ich auch deshalb nicht vorhergesehen, weil ja Werder auch doch durchaus nicht nur mit Abgängen, Lürsen zum Beispiel, zu kämpfen hatte, sondern ja auch mit Verletzungen. Ich meine, Lina Hauseke haben wir ja noch gar nicht gesehen. Den Capitano, ich weiß nicht, was die weibliche Form da ist, die kennen sie ja noch gar nicht. Also das muss ich sagen, Thomas Horsch und sein Team, das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht und ich finde, mit ganz wenigen Ausnahmen, das Freiburg-Spiel gehört definitiv mit dazu, hat sich auch Werder keine Off-Days geleistet, sondern sie waren immer auf einem guten Level vom Niveau her und das reicht dann halt auch einfach gegen die meisten Gegner und dann brillierst du nicht in Jena, aber du gewinnst dann eben mit 1-0 und du brillierst auch nicht gegen Essen, aber du gewinnst eben mit 1-0 und das ist echt der Unterschied. Also Werder, ich finde, da hat sich irgendwie richtig sowas aufgebaut. Es würde mich nicht komplett schocken, wenn die mit klugen Transfers da sogar vielleicht sogar noch eins drauflegen können.
Ich finde auch, die hatten einerseits, haben die durchaus mal ihre Fehler drin, die dann vielleicht auch manchmal nicht bestraft wurden. Andererseits hatten sie auch, sind sie manchmal Chancen hinterhergerannt so ein bisschen oder haben so Chancen verpasst, noch sogar in gewissen Spielen mehr draus zu machen. So dass ich finde, diese Platzierung eigentlich echt gut zu dem passt. Also nach wie vor, ich finde es einfach defensiv wirklich solide und halt vor allem in Umschaltsituationen finde ich sie gut. Wiederum manchmal aber auch konteranfällig. Also insgesamt aber auf jeden Fall verbessert und dass man denen jetzt durchaus dann auch halt mehr zutraut, als nur gegen den Abstieg zu spielen. So irgendwie das ja eigentlich schon lange nicht mehr, vor allem jetzt nicht in dieser Saison. Aber ich sehe da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, sowohl taktisch als auch ja mit Ball, einfach fußballerisch.
Und die angesprochene Larissa Mühlhaus, die hat echt auch Potenzial. Also die ist natürlich
dass
auch super
gestartet.
Dass die so
reinkommt direkt?
Ja. Ist denn, das jetzt ist von den Toren her nicht mehr so ganz gehalten, das Niveau dann, aber hat einen super Saisonstart und die ist ja auch noch jung. Also die bringt echt viel, viel mit. Also
Der auch physisch total passt, also kann sich total mithalten.
Das war ein sehr, sehr guter Transfer.
Und ich finde auch, durch so gute Transfers, die reingekommen sind, ist der Kader auch automatisch breiter geworden. Mhm. Also ich finde, dass Werder auch schon sehr gute Wechseloptionen hat und das auch schon in manchen Spielen gezeigt hat. Plus, man muss sagen, Livia Peng natürlich mit allem Risiko, was man da mit dabei hat, da wird man auch mal erwischt, eben wenn man ein bisschen weit vorm Tor steht. Aber die hat eine Qualität am Fuß, da lohnt sich's, flach hinten rauszuspielen oder so das Pressing mal zu überchippen. Passieren dann auch mal Fehler, aber ich finde, an das Freiburg-Spiel muss man einfach ein Sternchen dran machen, weil das einfach ein rabenschwarzer Tag war und auch in der ganzen Art und Weise, wie es entstanden ist, ein bisschen absurd war. Aber
ich glaube, das haben sie auch so abgehakt, so ja, von, wir waren jetzt auch einfach mal dran. So.
Ja, so hat es ja Horst danach gesagt. Ja. Und gut, andererseits muss man sagen, gegen Wolfsburg, also ja, natürlich ist es Wolfsburg. Und ja, natürlich, man ist nach dem 0:1 dann wieder zurückgekommen zum 1:1. Aber Zentrum schließen wäre schon eine Idee gewesen. Und Linus Bellenstein ist da zwar immer schön diagonal eingelaufen, aber kann man auch mitlaufen. Also, also es gibt schon noch Dinge zu tun für Werder Bremen. Aber
ich hab da auch ein Fazit von Tommy Stroth danach gelesen. Hat gesagt, in Bremen 3 Tore zu erzielen, ist nicht selbstverständlich. Also klar, die Tore sind sehr einfach gefallen teilweise. Aber das spricht ja auch ein bisschen für Werder, also dass er sie auch da verbessert sieht. Also.
Na gut, der war froh, dass sie wenigstens einmal gewinnen konnten in dieser Saison. Und dass diesmal alle 3 Tore auch reguläre Treffer waren. Da muss man ja dankbar sein auf Wolfsburger Seite, ganz offensichtlich. Also, das ist Werder Bremen. Ein Platz darüber steht Rasenballsport Leipzig, haben sich vorbeigeschoben jetzt noch an diesem 12. Spieltag mit dem Sieg gegen den 1. FC Köln, den wir eben noch vor dieser Sendung gesehen haben. 19 Punkte hat Leipzig, 6 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen, 18 geschossene Tore, 22 kassierte Tore. Also das ist jetzt so die Bilanz, bis wir dann zu den Top-Teams kommen. Da sind wir irgendwo immer in dieser Range zwischen 14 und 20 geschossenen und kassierten Toren. Ja, jetzt ist die Frage, Gunnar, was machen wir mit Leipzig und mit dem, was wir da in dieser Hinrunde gesehen haben? Da waren durchaus überraschende Spiele mit dabei. Hinten raus aber hat man so ein bisschen Punkte liegen lassen, auch wenn es natürlich von den Gegnerinnen schwierig war. Also Leverkusen und Frankfurt, da ist nichts zu erwarten, aber den möglichen Upset, den hat Leipzig verpasst. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie positiv würdest du, welche Note gibst du denn der Hinrunde von Leipzig?
Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Und zwischendurch habe ich gedacht, die können jetzt echt nach oben durchstarten. Dann waren wieder so Rückschläge dabei. Also es ist echt schwierig, da eine Note zu geben. Wenn man jetzt mal ein Jahr zurückguckt, da waren sie irgendwie so ganz, waren sie irgendwie 10. oder 11. oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt haben sie natürlich echt einen Schritt nach vorne gemacht. Aber ganz zufrieden sein können sie nicht. Also ich sag mal vielleicht ein 3-, würde ich sagen, oder so von 1 bis 10, vielleicht sind es dann 6 oder 7 Punkte, sowas in dem Bereich. Also es ist nicht, ich glaube, ein bisschen mehr wäre schon drin gewesen. Aber sie haben es zum Teil auch gut gemacht. Also ist immer so ein bisschen, ja, ist nicht so konstant bei Leipzig. Also da ist mit Sicherheit noch mehr drin, wenn sie etwas konstanter spielen und gut, so wie jetzt heute in Köln, der Gegner macht es dann leicht, dann schießen sie halt auch mal 3 Tore auswärts, machen sie dann noch gut und manchmal läuft es dann halt nicht so rund bei denen. Aber insgesamt traue ich denen schon zu, dass sie durchaus noch 2 Plätze hochgehen in der Rückrunde.
Ich hatte das auch extra sogar noch nachgeschaut, weil ich den gleichen Eindruck hatte wie du, dass ich eher dachte, oh, da geht aber eigentlich noch mehr. Also das, oder das ist nicht enttäuschend, wäre zu viel gesagt, aber dass ich noch mehr erwartet hatte. Und sie haben in der letzten Saison in der Hinrunde 6 Punkte geholt und jetzt 16. Also ohne das Spiel heute. Also hat man sich vielleicht doch ein bisschen zu sehr an die guten Leistungen gewöhnt nach der starken Rückrunde in diesem Jahr wahrscheinlich. Weil da haben sie am Ende 20 Punkte geholt, allein in der Rückrunde. Also es ist punktetechnisch eigentlich ja gut, aber man denkt halt irgendwie, ja, da geht aber eigentlich noch mehr. Also gegen Köln heute zum Beispiel hatten sie viele Chancen, 3 Tore gemacht. Und das hat aber, finde ich, manchmal noch gefehlt, so dieses Herausspielen von Chancen. Also ja, obwohl da durchaus auch gute Ansätze vorhanden sind, aber so dann wieder, ja, dieses Finale, der finale Pass am Ende, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, und ich glaube, auch Leipzig ist noch ein Team, was sich noch nicht in allen Spielen gefunden hat. Also ich finde, dass manchmal der Matchplan total nachvollziehbar war und gerade gegen Teams, die eher im tiefen Block verteidigen, hat es Leipzig, finde ich, überraschend gut gemacht, weil man aber auch Spielerinnen hat, die da perfekt funktioniert haben. Also Gia Hofmann hat super gespielt, Marlene Schimmer hat ihre Tore gemacht. Du hast, ich meine, die Rückrunde, die hing wesentlich auch mit Mimi Larsson zusammen. an die habe ich bis zur Vorbereitung auf diese Sendung kein einziges Mal mehr gedacht, weil ich sie dann in den Abgängen wieder gesehen habe und mir dachte, ach ja, stimmt, da war ja was. Die ist ja dann sehr schnell wieder gegangen. Wir haben es ja in der Saisonvorschau damals besprochen. Also ich finde, gegen tiefstehende Gegner und defensiv eingestellte Gegner, gestellte Gegner, funktioniert das sehr gut. Ein Ausreißerspiel hatte man wieder gegen Freiburg. Da wurde man fürs flache Rausspielen wieder mal mehrfach bestraft. Es ist lustig, dass Freiburg das sowohl bei Werder genutzt hat, als auch bei Leipzig. Also vielleicht ist auch Freiburg einfach auch sehr gut im Anlaufen. Müsste man nochmal genauer drauf achten, beziehungsweise wir reden ja gleich drüber. Aber es gab eben auch Spiele, in denen Leipzig nicht chancenlos war, aber schon jenseits von Kontern sehr weit davon entfernt, eigene offensive Torgefahr zu entwickeln, war mein Empfinden in der Hinrunde. Und da bin ich echt so ein bisschen hin und her gerissen, wie ungerecht es ist, das Leipzig vorzuwerfen, weil es ist ja erst das zweite Erstliga-Jahr und die Spielerinnen können nichts dafür, dass sie bei einem Verein in Anführungszeichen spielen, der halt im Männerbereich sich halt irgendwie reingekauft hat und da halt logischerweise Erfolge hat, weil da halt Kohle ohne Ende spielt. Ich weiß nicht, ob man das nicht manchmal dann transferiert und eben etwas Ähnliches erwartet. Andererseits, Gunnar, habe ich aber auch schon Interviews gelesen, die klangen auch sehr ambitioniert. Also, welche Ansprüche fändest du denn gerecht, die man an Leipzig stellen sollte?
Also man muss ja dazu sagen, sie sind aufgestiegen und sind ja dann nicht losgezogen und haben da richtig mit Kohle um sich geworfen, sondern die prominenteste Spielerin, die sie letztes Jahr geholt hatten, war Sandra Starke, die jetzt bei Wolfsburg keine Stammspielerin war. Und insofern ist es ja nicht so, dass sie da mit dem Klingelbeutel durch die Lande ziehen und die Spielerin irgendwo anders wegholen, sondern sie haben es ja schon mit relativ unbekannten Namen gemacht. Und dafür machen sie es ja auch nicht schlecht. Und sie haben dann noch den Trainer gewechselt, weil sie offensichtlich mit dem nicht einverstanden waren. Aber wenn man jetzt sieht, so eine Giovanna Hoffmann als Nationalspielerin und so, die haben sie ja schon in Leipzig da auch groß gemacht. Und Fudala ist nicht schlecht und Schimmer und so, das passt ja schon alles. Und klar, man denkt immer Leipzig, ja klar, die haben viel Kohle und dann muss es auch flutschen, aber sie sind halt erst 1,5 Jahre in der Liga. Und wie gesagt, die haben Potenzial und ich glaube, die werden sich schon noch verbessern. Und insofern finde ich das schon eine ganz vernünftige Entwicklung. Klar, dass die im Hinterkopf auch irgendwann mal von Platz 3 träumen, ist klar, aber das wird dieses Jahr nichts und ich vermute auch mal nächstes Jahr nichts, aber vielleicht danach dann.
Aber welchen Anspruch würdest du dann eben an Leipzig stellen? Also ist das jetzt so, wie es ist, alles schon nah am Optimum und man muss Leipzig nur loben oder wie würdest du es sehen?
Wie meinst du das jetzt, alles am Optimum, man muss sie nur loben, das soll ich?
Naja, also, dass man jetzt quasi zufrieden sein kann, weil eigentlich das, was Charlotte gesagt hat mit dem Blick auf die letzte Rückrunde, den Punkten, den 20 Punkten und was wir jetzt gesehen haben mit 19 Punkten, ja, ist noch ein Spiel mehr mit dabei, aber vergleichen wir jetzt einfach mal so nebeneinander, das ist ja eigentlich sensationell für einen Aufsteiger. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, und jetzt gar nicht hier in dieser Runde, sondern auch eben in den vergangenen Sendungen, die ich hatte, dass Leipzig doch irgendwie immer mit einem anderen Maßstab bewertet wird. Und da würde mich interessieren, was ist dein Maßstab?
Aufgrund des Namens werden sie das, aber wie gesagt, ich finde, sie müssten eigentlich bewertet werden wie andere auch, weil halt das Finanzielle nicht so im Vordergrund steht, dass sie jetzt, wie gesagt, große Einkäufe gemacht haben und damit jetzt auch groß punkten müssen. Ich finde, die Entwicklung ist so, wie man so in Ordnung und für einen Aufsteiger, der wirklich, wie gesagt, keine großen Starspieler geholt hat, ist die Entwicklung absolut in Ordnung und trotzdem habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr geht noch.
Charlotte, was sind deine Gedanken dazu?
Ich sehe das ganz genauso. Also dafür, dass man eben nicht das große Geld ausgegeben hat und Giovanna Hoffmann ja auch zum Beispiel nicht, aber die macht es ja super gut da vorne. Oder auch eine Fudala, eine Schimmer fand ich heute auch richtig gut. Also ich finde da, ja, die haben sich einfach gut entwickelt. Und ich finde, also ich bin ja, denke das auch schon so, ja, RB Leipzig, die Männer sind da direkt durchgestartet. Ich unterbewusst, glaube ich, habe ich das erwartet, das dann auch so ein bisschen vielleicht von den Frauen oder habe es erwartet, was eigentlich nicht berechtigt ist. Aber weil ich mich ja auch gewundert habe, so eigentlich, wenn ich jetzt auf die Punktzahl gucke, war es ja eine super Hinrunde. Also von dem her, aber bin ich anscheinend mit anderen Erwartungen da rangegangen, die aber einfach nicht berechtigt ist. Aber ja, Aber ich bin auch gespannt, wie die, weil wir das ja eben schon hatten, wie die im Spielaufbau bei eigenem Abstoß, wie die agieren, wie die das in der Winterpause angehen, wenn die das jetzt nochmal diese Hinrunde dahingehend analysieren, weil ich finde, dadurch hat man sich oft das Leben schwer gemacht. Also selbst gegen Köln heute phasenweise, als die mal ganz hoch standen. Also Frankfurt war, glaube ich, die haben das komplett offengelegt auch, oder ja, eigentlich auch andere Teams, Freiburg zum Beispiel. Aber ich finde es krass, dass die das weiterhin, auch wenn die ganz vorne zugestellt sind, flach lösen wollen. Vor allem, ich finde Elvira Herzog super, aber ich finde zum Beispiel sie zu, also nicht sauber genug, wenn sie zum Beispiel einen ungenauen Pass zurückbekommt. Also dann, selbst wenn sie dann den Ball klärt, landet der oft irgendwo am eigenen 16er immer noch. Also ich verstehe nicht, warum man daran so krass festhält.
Ja, beziehungsweise, wenn du dran festhältst, dann mach halt wenigstens so feste Mechaniken, die gewisse Pässe vermeiden. Also wie oft man einfach den Pass gesehen hat auf die entgegenkommende Sechserin, die dann quasi mit Gesicht zum eigenen Tor den Ball verarbeiten muss. Das ist super, super schwer. Und da kannst du halt sehr leicht den Ball verlieren. Und so sind auch Gegentore kassiert. Dann musst du es eben so einstudieren, dass dieser Pass einfach nicht gespielt wird. Der darf nicht gespielt werden. Dann schlag ihn zur Not auf die Tribüne. Aber
vor allem klatschen die den ja meistens auf Herzog zurück. Und dadurch, aber manchmal stehen die Gegnerinnen ja auch so hoch, dass sie da noch zwischen diesen Klatschball dazwischen laufen können, wenn es schlecht läuft. Also für Herzog ist auch nicht toll.
Die Sechserin presst, die läuft nämlich dann einfach durch auf die Torhüterin in der Regel. Ja. Die läuft einfach den Ball hinterher. Ja.
Und dass man da manchmal nicht dann einfach, also weil ich finde, man zieht auch zu wenig Nutzen daraus. Also zu selten löst man sich daraus.
Ja, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich es nicht verstehe, warum alle wirklich versuchen, flach rauszuspielen. Bei einigen verstehe ich es, aber bei allen nicht. Und dann zählst du wirklich mal die Angriffe, wie oft haben sie sich durchs Pressing durchgespielt und dann, weil sie eben 6 Spielerinnen quasi rausgenommen haben, konnten sie dann quasi einen Angriff fahren, der aussah wie ein Konter, weil es ein 4-gegen-4 war. Und dann klappt es irgendwie einmal im Spiel. Man denkt sich so, und dafür jetzt den ganzen Aufwand, dafür all dieses Risiko. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht zu sehr beschweren. Wenn jetzt alle nur noch langen Hafer spielen, dann bin ich der Erste, der hier sitzt und sagt, oh Gott, wir müssen das alles angucken. Aber
nee, aber du hast ja, ich stimme da mit dir völlig überein. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht, was es soll, wenn man sieht, dass es nicht funktioniert und dass die Spieler das vielleicht auch nicht so umsetzen können, wie man sich das denkt, dann bei diesem Rezept zu bleiben.
Vor allem selbst spätestens nach dem dritten Pass, dann spielst du halt einen Diagonalball oder einen Chipball hinter, weil dahinter ist ja dann Raum frei. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dann mach doch das und dann, also hast du auf jeden Fall nicht diese hohe Gefahr, da eins zu kassieren.
Genau. Mhm.
Also ich habe eine These dazu und ich nenne die jetzt einfach mal im Leipzig-Segment, ich meine damit aber nicht nur Leipzig. Ich habe das Gefühl, dass wir im Fußball der Frauen aktuell viele Trainer haben, die noch sehr jung sind und taktisch hoch ausgebildet und die wollen Reißbrettfußball spielen, weil so lernen sie es ja auch. So ist ja auch der Fußballlehrer und so weiter konzipiert. Also der DFB möchte auch, dass diese Art von Trainer so denkend in den Fußball hineinkommt. Und ich will das nicht grundsätzlich kritisieren, aber es ist schon auffällig, dass Trainer mit mehr Erfahrung, die müssen gar nicht 60 Jahre alt sein, aber einfach mit mehr Erfahrung an der Seitenlinie im absoluten Leistungsfußballsegment, also zweite, erste Liga und so weiter und so fort, dass die häufiger mal zu pragmatischen Mitteln greifen, dass die sich ihren Kader angucken und sagen, und da siehst du manchmal dann eben Fußball in Anführungszeichen alter Schule, der aber eigentlich gar nicht alte Schule ist und eben nicht immer nur den Aufbau, wie es De Zerbi bei Brighton gemacht hat oder so, wie es Xabi Alonso gerade mit Leverkusen macht oder so, wie es Barca bei den Frauen macht. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Nebenaspekt von Dingen, die wir jetzt hier gestreift haben, aber nicht nur bei Leipzig. Also das habe ich mir auch schon bei anderen Trainern gedacht.
Und halt auch
ich glaube auch, dass das so stimmt. So ein Jonas Stefan, der aus Braunschweig, da aus dem NLZ kommt und so. Ich glaube, das sind so die Ideen, die Trainer heutzutage haben. Da muss von hinten und dann kurzen Bällen, bloß keine langen Bälle, weil dann ist der Ball immer gleich weg. Und ich glaube, das ist schon so die Denke. Und ich glaube, da ist viel dran. Trainer mit Erfahrung gucken sich an, was kann ich mit dem Kader machen und richten es danach aus. Ich glaube, da liegst du genau richtig.
Ja, mich wundert auch so dieses Festhalten daran, auch wenn es nicht funktioniert. Also zum Beispiel jetzt, ist nicht nur bei Leipzig so, aber Aber die Trainer erwarten natürlich auch von ihren Spielerinnen natürlich, dass sie das komplett durchziehen, weil sie es ja unbedingt anscheinend so haben wollen. Also die Spielerinnen trauen, also was heißt trauen, das weiß ich nicht, aber sie machen es ja nicht. Sie entscheiden ja dann teilweise auch nicht selbst, okay, das funktioniert gerade nicht. Ich spiele jetzt einfach einen hohen Ball aus diesem Druck hinaus. So. Weil sie es wahrscheinlich vorgeworfen bekommen später. Aber.
Ja, und du siehst auch, das ist mir bei einigen Trainern aufgefallen, auch bei Kästner zum Beispiel, die micromanagen fast jeden Pass. Ein bisschen ist es übertrieben, aber du hörst die bei fast jedem Pass was reinrufen und das kann auch zu viel sein. Das muss nicht zu viel sein, das ist in Ordnung, aber manchmal musst du deine Spielerinnen auch einfach mal machen lassen. Und wenn man einfach mal nur vergleicht, was zum Beispiel, also von der Art her, was Thomas Horsch oder Markus Högner, was die reinrufen und was manche andere Trainer reinrufen, das ist wirklich interessant. Markus Högner hat in einem Spiel mal reingerufen, jetzt spielt doch mal ein bisschen Fußball. Das war das, was er gerufen hat. Da hat er sich richtig aufgeregt und hat dann gesagt, jetzt spielt doch mal ein bisschen Fußball. Und als nächstes hatte ich dann ein Spiel gesehen, ich glaube, es war Carl Zeiss Jena, da hat Kästner in einer Phase bei jedem einzelnen Pass hat er gesagt, aus dem Druck, auf den Flügel, in den Sechserraum, mehr Druck, Druck, Druck. Und da dachte ich mir so, ja, also das sind beide so, der eine hat den Joystick in der Hand und der andere, vielleicht auch einfach nur, weil er genervt war, hat gesagt, meine Güte, jetzt spielt halt mal wieder ein bisschen, das ist ja nicht mit anzugucken. Und ich will nicht das eine verteufeln und das andere irgendwie, ne, ich will es jetzt nicht so einfach machen. Aber einen gewissen Unterschied gibt es schon.
Ja, es kommt schon so rüber.
Aber erinnert euch mal an die Doku von der Nationalmannschaft, als Martina Voss-Tecklenburg ständig reingerufen hat, Obi hier, Obi da, die irgendwann so genervt war von ihr. Ne? Das
ist so ein bisschen der Raum auch genommen, seine eigenen Entscheidungen irgendwo zu treffen. Also wenn jeder Pass also kommentiert wird.
Mhm. Ja. Glaube ich auch.
Naja, aber dennoch ja, super Saison bisher von Leipzig, das soll nicht untergehen, auch wenn das jetzt hier in diesem Segment ein bisschen allgemeiner wurde. Und super war natürlich auch die Hinserie vom SC Freiburg und da muss natürlich auch gerade ich mein Haupt in Asche baden oder was auch immer man tun muss, wenn man eine Fehleinschätzung begangen hat. Ich habe den SC wesentlich schlechter erwartet als eben diese 20 Punkte nach 11 Spielen, 6 Siege, 2 Unentschieden, nur 3-mal hat der SC Freiburg tatsächlich verloren. Man hat eine positive Tordifferenz, 19 erzielte Tore, 17 kassierte Tore. Und es ist im Grunde alles genau gegenteilig gekommen zu dem, wie es ich gesagt habe in der Saisonvorschau. Also immerhin dahingehend war ich verlässlich. Charlotte, du warst, glaube ich, positiver, was den SC angeht. Wie hat dir denn, also wurdest du dennoch auch noch positiv überrascht von Freiburg?
Ja, auf jeden Fall. So gut habe ich sie auch, das habe ich auch nicht erwartet. Ich glaube, unser großer Punkt war ja vor allem die Defensive, dass da einfach überhaupt nicht wirklich verstärkt wurde, außer mit Stierli. Und ja, jetzt haben sie, ich glaube, nur nach der Hinrunde gezählt, aber sonst 15 Tore kassiert. Und wenn man jetzt, ich weiß gerade nicht, das letzte Spiel, aber ja, also ich finde, Freiburg hat ergebnistechnisch schon ein bisschen überperformt. Also, dass sie jetzt so weit da oben stehen, das hat man jetzt nicht vielleicht gedacht, wenn man sich die Spiele anschaut. Also sie sind schon öfter auch mal weggekommen, aber sie haben halt auch echt, also dafür, dass sie ja wirklich große Abgänge hatten auch, zum Beispiel eine Janina Minge, aber das konnten sie gut auffangen. Und dann gibt es natürlich einfach Spielerinnen, die eine super Hinrunde gespielt haben, wie eine Cora Zikai oder eine Shakira Martinez. Dass die so abgeht sozusagen bei Freiburg, dachte ich jetzt auch nicht. Aber bei Frankfurt hat sie natürlich auch nicht viel Einsatzzeit bekommen, weil man die unter Nico Arnautis das eh nicht so schnell bekommt. Aber also ich finde, sie haben vor allem einfach weniger blöde oder weniger einfache Ballverluste im Mittelfeld. Ich finde, das haben sie so ein bisschen ausgemerzt und insgesamt eine bessere Spielanlage. Also, dass sie ja so ein bisschen überperformt schon, aber haben es auch irgendwo. Ja, also es war halt auch einfach oft gut in vielen Spielen. Ja.
Mensch, ich habe dir so die Rampe gebaut, dass du einfach nur hättest lobhudeln können. Die Kritik, die hätte dann schon von mir kommen können. Aber du fedest es gleich selbst ab. Gunnar, was hat dir denn gefallen am SC in den bisherigen 12 Spielen?
Ich finde auch, dass sie offensiv halt deutlich besser geworden sind. Ich weiß nicht, ich habe sie letztes Jahr in Wolfsburg gesehen. Da fand ich sie Also offensiv echt mega schwach und nach hinten sehr, sehr fehlerbehaftet. Und sie hatten ja auch letztes Jahr nur ganz, ganz wenig Spiele gewonnen. Ich glaube, bis zu dem, ich weiß es nicht, wie war denn das? Bis letztes Jahr, bis Herbst oder so? Oder nee, es ist ja dieses Jahr noch, wir sind noch in 2024. Also letzte Saison irgendwie 3 Spiele in der Rückrunde oder irgendwie, das war ganz, ganz wenig, was sie gewonnen haben. Ich weiß es schon nicht mehr. Ganz, also wirklich, die waren wirklich völlig von der Rolle und da hat man einen sehr verunsicherten Eindruck gemacht und ja, die wirken deutlich stabiler, also defensiv, offensiv, sie schießen Tore. Martinez Zika ist natürlich auch ein ganz toller Nationalspieler und das gibt natürlich auch nochmal einen Riesenschub, ist für die Mannschaft natürlich auch toll und Janina Minge, die da ja quasi irgendwie, ich hätte fast gesagt, defensiv alles spielen musste oder zumindest auf der 6 und auch noch in Verteidigung. Wo sie gerade gebraucht wurde, ja, die wird nicht mal vermisst. Also das spricht schon für wirklich für die Freiburgerin und da hat der Nico Schneck da wirklich einen tollen Job gemacht, muss man sagen. Also Hut ab, für mich auch echt die Überraschung.
Also es waren 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen, zum Beispiel in der letzten Saison, haben wir ja auch nach der Saison drüber gesprochen. Ja, man konnte ja quasi dann schon die Siege runterzählen, Charlotte, wann dann die Fragen kommen würden. Soll nicht Nico Schneck jetzt Trainer bleiben? Das fand ich sehr nett, aber das hat ja der SC Freiburg sehr, sehr schnell dann geregelt. Nein, Theresa Merck kehrt zurück, so wie es immer geplant war. Und sie hat ja auch gesagt, Moment mal, also ich war ja jetzt nicht komplett raus, ganz so ist es ja nicht. Aber was hat sich denn verändert, deiner Meinung nach? Und damit meine ich jetzt nicht, weil Nico Schneck da war, aber eben in seiner Zeit.
Ja, ich finde schon, dass man sich vor allem halt im Mittelfeld stabilisiert hat, also in dieser Zentrale, dass da halt einfach nicht mehr diese einfachen Ballverluste oder Fehler passieren. Was ich aber finde, also sie stehen da jetzt wirklich gut da, aber ich finde, von der Spielidee könnte es noch klarer sein. Also klar, wobei sie ist klar, meistens irgendwie lange Bälle auf Außen oder du hoffst auf ein 1 gegen 1 für Zikai oder schickst sie dahin. Also ich finde, oft erzielen sie noch ihre Tore aufgrund von Fehlern anderer oder der Gegnerin oder aber aufgrund individueller Klasse. Also ich finde, da geht durchaus noch mehr, so im Zusammenspiel vor allem. Oder auch, ja, da mehr Spiele mehr Tore aus dem Spiel heraus zu machen. Also da finde ich es manchmal noch ein bisschen dünn, muss ich sagen. Aber ja, vor allem, ich habe auch jetzt gedacht, gegen Leverkusen, da waren ja auch noch, also Spielerinnen, die eingewechselt wurden, wie eine Ellie Rudorf war das, oder auch, wie habe ich da aufgeschrieben? Erna Beschasching, die gar nicht gestartet sind. Also die kann man jetzt reinbringen. Also das spricht ja auch irgendwo für den Kader, dass da einfach Spielerinnen jetzt viel Verantwortung übernehmen, wo man es vorher gar nicht so von ihnen erwartet hat vielleicht. Aber ja, mit Ball, finde ich, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Und sie hatten ja selbst die Bayern am Rand der Niederlage, ne, wenn man das überlegt.
Ja, aber das ist ja immer so auswärts. Also zu Hause, wenn sie Bayern empfangen, das ist ja... Aber ja, vielleicht erntet der SC jetzt tatsächlich auch in Teilen das, was man sich in der letzten Saison hart erarbeitet hat. Denn wenn wir uns erinnern, was Theresa Merck zum SC Freiburg gebracht hat, dann war das ja vor allem ein hohes Pressing. Und das war ja auch, das war auch so ein Micromanagement. Da habe ich sogar mit ihr drüber gesprochen damals im Rasenfunk. Wann eigentlich mal die Spielerinnen ihr eigenes Pressing-Signal geben und nicht mehr sie von außen quasi reinruft, wann jetzt gepresst werden soll, weil mir das eben aufgefallen ist. Und du hast es gesagt, Charlotte, viele Tore sind nach Fehlern der Gegnerin passiert. Wenn es jetzt aber so regelmäßig passiert, kann man ja vielleicht wirklich sagen, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, vielleicht ist halt das Pressing von Freiburg auch besser als das vieler anderer Gegner. Und deswegen steht man A in der Position, um diese Fehler zu nutzen und B, vielleicht passieren sie deswegen auch ausgerechnet in Spielen gegen den SC Freiburg. Und das wären alles Sachen, die Theresa Merck als Grundlage hingelegt hat, weil das hat sie ja wirklich... Also die hat ja auch in Spielen hochpressen lassen, wo man sich gedacht hat, boah, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, weil ihr seid nach jedem langen Ball komplett entblößt. Also vielleicht ist das auch so ein Teilaspekt dieser erfolgreichen Hinrunde, dass es halt auch seine Zeit braucht und jetzt sehr, sehr gut funktioniert.
Ist auf jeden Fall auch eine Qualität, das auszunutzen, also dann einfach auch wirklich diese Fehler zu bestrafen und Tore daraus zu machen. Ja. Also das stimmt schon, ja.
Also der SC Freiburg. Auf jeden Fall eine positive Überraschung dieser Saison und das kann sich jetzt auch nicht mehr so wirklich verdrehen, denn dieser Eindruck wird erstmal bleiben. Und definitiv auch eine positive Überraschung ist Leverkusen, denn Leverkusen kommt zwar jetzt schon dran, auf Rang 4 liegend mit 26 Punkten, aber bis zur Annullierung des Ergebnisses gegen den SC Freiburg waren es ja 29 Punkte für Leverkusen und die können es ja auch wieder werden und dann wäre man eben wie gesagt unter den Top 3. Gunnar, auch hier können wir über einen Trainerwechsel sprechen. Robert de Pau wurde entlassen oder man hat sich getrennt, einvernehmlich natürlich. Man war sich total grün miteinander, so wie es immer ist. Im Fußball übrigens, Robert de Pau wurde auch von Aston Villa inzwischen entlassen. Unter anderem soll er auch, das steht in Medienberichten, mit negativen Äußerungen über das Aussehen von Spielern oder zumindest die äußere Erscheinung von Spielerinnen aufgefallen sein. Was hat sich da verändert bei Leverkusen? Ist es nur der Trainerwechsel? Wie kannst du das erklären, dass Leverkusen so stark dasteht?
Also so stark hatte ich sie ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber ich glaube keiner von uns. Aber der Robert Petzold scheint da wirklich die, wie sagt man so schön, richtigen Stellschrauben gefunden zu haben. Mit Robert de Pau, das hat irgendwie nicht hingehauen. Da hatte ich auch letzte Saison öfter mal den Eindruck, das passt irgendwie nicht zusammen. Und Leverkusen war ja nun jahrelang immer so in der Liga dabei, aber nie mittendrin. Jetzt sind sie auf einmal wirklich mittendrin und machen das richtig gut, auch gegen die Top-Clubs, gegen Bayern nur knapp verloren, wenn ich mich richtig entsinne, ja. Gegen Wolfsburg knapp gewonnen. Sie spielen offensiver, ne, jetzt mit zwei Spitzen immer und machen das richtig gut. Sie schießen zwar nicht wahnsinnig viele Tore, sie haben von den Spitzenclubs am wenigsten deutlich weniger als die anderen Tore geschossen. Aber es reicht und es ist gut, da vorne so mitzumischen und wenn wir eben von der Überraschung gesprochen haben, SC Freiburg, Leverkusen ist eigentlich genau so eine Überraschung, dass sie das so konstant gut hingekriegt haben und muss ich sagen, gut ab, Roberto Petzold, der macht da eine richtig gute Arbeit. Da scheint's dann richtig zu funktionieren.
Und auch hier haben wir ja eine Umstellung im System. Nicht mehr Fünferkette, sondern Viererkette. Mhm. Alles ein bisschen, ja, einfacher klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber es ist ein bisschen klarer, hast du vorhin gesagt, Charlotte, ist es vielleicht geworden von der Spielidee her. Und dann hilft es halt, wenn man Kehrer und Kramer vorne drin hat. Zwei Neuzugänge, auch daher kommt natürlich auch dann die Unschärfe in unserer Bewertung. Es ist im Fußball der Frauen noch schwieriger, als im Fußball der Männer irgendwie über Neuzugänge auf dem Laufenden zu sein und schon vorher zu wissen, was die können. Und jetzt, Charlotte, wissen wir, oh ja, die können so einiges. Also das ist mal ein sehr gutes Sturmduo.
Ja, absolut. Super Entscheidungsfindung von beiden auch, finde ich. Also treffen ja ganz oft einfach die richtigen Entscheidungen, finden immer wieder Lösungen, wissen genau, wann gehe ich jetzt auf dieses Tor, wann breche ich ab und drehe ab. Und vor allem in Kombination. Also die ergänzen sich auch richtig gut, finde ich. Und ich glaube auch so ein 4-4-2 ist zum Beispiel auch, und ich finde, das ist eine Stärke von Leverkusen, auch dieses hohe Anlaufen und dieses intensive Anlaufen, auch gegen gute Gegner, also wie Wolfsburg oder Bayern. Und da, finde ich, hilft so ein 4-4-2 auch, weil das einfach ein ja recht auf dem Papier einfaches System ist. Und da sind einfach die Positionen klar, vor allem, ja, also einfach immer, ja, gegen den Ball vor allem, aber auch mit Ball natürlich. Also da spielen sie es auch ganz klar raus, einfach einfache Lösungen, einfache Pässe. Und manchmal hast du aber auch dann eine Ostermeier dabei oder eine Turani, die dann aber auch mal einen langen Ball schlagen kann, der kommt passgenau an. Also ich glaube, bei Leverkusen finde ich, dass da viele Spielerinnen einfach gerade auf einem richtig guten Niveau sind. Und dennoch noch ja sehr junge Spielerinnen auch dabei sind, die auch noch Potenzial haben. Also ob zum Beispiel Loreen Bender, die jetzt am Ende ganz viel gespielt hat. Also die machen es schon richtig gut. Und man hat ja letzte Saison haben wir immer noch gesagt, da fehlen so ein bisschen diese Ausrufezeichen, vor allem gegen richtig gute Teams. Und die setzen sie jetzt durchgehend und einfach auch sehr souverän. Also was die auch defensiv lassen, die so wenig zu. Und dann haben sie eben noch eine Kehrer und eine Kramer da vorne, die halt auch in engen Spielen dann einfach diese Tore machen. Also sie sind ja super effektiv und machen da echt, also ja, vergeben kaum Großchancen.
Also, wie du sagtest, die wirken super gefestigt. Ja. Das ist echt ein riesen Vorteil für die, finde ich. Das
und vor allem nach auch einem Abgang von der Elisa Sens auch zum Beispiel. Ja. Also, die ja da wirklich eigentlich alles gemacht hat, so in der letzten Saison.
Ja.
Ja, und das ist eben dann der lustige Effekt, dass man bei Leverkusen eben wegen der Effizienz und weil eben die beiden Stürmerinnen, die hauptsächlich die Tore machen, neu sind, sehr viel über die Offensive spricht. Und dabei ist ja der eigentliche Star des Teams, ihr habt es jetzt immer schon zwischen den Zeilen angesprochen, aber die Defensive, zweitbeste Defensive dieser Liga. Und jede Menge Spiele waren auch eng. Also gegen Wolfsburg knapp gewonnen, haben wir alle natürlich, das haben wir alles noch vor Augen, aber auch gegen Leipzig nur mit 1-0 gewonnen, gegen Köln nur mit einem Punkt Torvorsprung gewonnen, gegen Jena nur mit einem Torvorsprung gewonnen, gegen Hoffenheim nur mit einem Torvorsprung gewonnen und dann Freiburg, ja gut, das setzen wir jetzt mal in Klammern, mal gucken, wie dann das Rückspiel des Rückspiels quasi ausgeht und jetzt ja letztlich auch an diesem Spieltag gegen Freiburg ja das 2-0 erst sehr, sehr spät erzielt, also Empty Net Goal war es jetzt nicht, aber es fühlte sich ein bisschen so an. Was kann man denn sagen dazu zur defensiven Stabilität, die sich da geholt hat? Ist das jetzt Form? Ist das das, Charlotte, was du angesprochen hast, dass es ein bisschen vielleicht auch einfacher wird, in der Viererkette zu verteidigen? Es ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich kaum zu glauben, wie gut Leverkusen verteidigt.
Ich finde, da ist einfach diese große Disziplin. Also die sind alle mit dem Kopf voll da, habe ich das Gefühl. Also die sind komplett fokussiert. Intensiv immer gegen den Ball. Also das hat mir vor allem letzte Saison oft noch gefehlt, so diese Intensität oder die Leidenschaft, so ich verteidige jetzt diesen Ball. Und ja, wirklich Ostermeier und Turani, dann hast du ja noch eine Brakstad, die gar nicht so viel gespielt hat, die auch super ist. Also du hast da auch einfach in der Breite des Kaders noch wirklich Qualität, die gar nicht so viel Einsatzzeit hatte. Also der Kader ist auch sehr gut ausbalanciert, finde ich. Ja, und die einfach klare Aktionen. Also die haben ein gutes Gefühl dafür, wann kann ich nach vorne verteidigen oder in diesen Zweikampf komplett reingehen, wann warte ich ab, gehe auf den zweiten Ball oder auch mit Ball. Also da passieren ja ganz wenige Fehler im Spielaufbau zum Beispiel auch. Und selbst diese langen Bälle, wie ich schon meinte, kommen in den meisten Fällen an. Also ich weiß gar nicht, ist gerade gar nicht, Ostermeier hat die letzte Saison, da hat ja eher Brakstad zum Beispiel gespielt, oder?
Mhm. Ja, genau.
So war das, ja. Also performt die anscheinend gerade richtig gut oder ist vielleicht einfach ja von der Qualität her nochmal besser geworden.
Ja, und wie du gesagt hast, Max, sie schießen ja niemanden in Grund und Boden, also so nicht, aber sie machen schon echt clever und unheimlich gefestigt, ja.
Und kann es vielleicht sein, dass Friederike Repol die unterschätzteste Torhüterin dieser Liga ist? Also ich habe mir das jetzt unter anderem im Spiel gegen Freiburg gedacht. Da waren zwei Paraden mit dabei. Da habe ich erst in der Zeitlupe gesehen, dass sie noch dran war und dass es deswegen Ecke gibt. Also man redet immer über die jungen Torhüterinnen, natürlich auch wegen der Situation im Nationalteam. Aber vielleicht auch ein Teil eben dieser, also ganz sicher auch ein Teil dieser Defensive, aber einer, der auch ein bisschen unterbeleuchtet ist. Ich finde Repol, also ich kann mich jetzt gerade an kein schlechtes Spiel von ihr erinnern. Weiß nicht, ob ich da auf dem Schlauch sitze, aber also in meinen Augen hat die eine bärenstarke Hinrunde gespielt und das gehört ja dann auch zu diesen 8 Gegentreffern.
Mhm. Auch mit Ball. Die strahlt schon eine große Sicherheit aus, glaube ich, was natürlich hilft. Vor allem der Defensivkette direkt davor. Die kannst du ja auch wirklich anspielen und die, also selbst wenn Druck kommt.
Die war früher schon in Wolfsburg eine gute Torhüterin. Die stand nur irgendwie immer im Schatten und das ist auch keine Lautsprecherin und so. Und jetzt ist sie natürlich mit 30 Jahren, wird die jetzt nicht mehr, glaube ich, nicht mehr den Sprung ins DFB-Team schaffen, auch wenn sie es leistungsmäßig.
Ann-Kathrin Berger disagrees, aber das ist jetzt, glaube ich, nochmal eine besondere Nummer. Aber auf jeden Fall, also absolut irre. Ich meine, 3 der 8 Gegentreffer kamen gegen Bayern und wir alle haben dieses Spiel vor Augen, wo man 2-mal geführt hat und dann Eigentor und also einfach eine ganz, ganz fantastische Hinserie von Leverkusen. Und wie gesagt, man hat ja noch die Chance mit dem Nachholspiel am 26. Januar da noch einen draufzusetzen. Richtig, richtig spannend. Und spannend ist es auch, dass sich auch die Teams davor nicht so viel geben. Hier geht es um Nuancen, die auseinanderliegen und sollte sich das bis zum Ende der Saison halten, dann haben wir ein richtig, richtig spannendes Saisonfinale. Wir sprechen jetzt als nächstes über den VfL Wolfsburg. Der liegt in Anführungszeichen nur auf Rang 3, aber immerhin nur ein Pünktchen hinter Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. 9-mal hat man gewinnen können, 1 Unentschieden gab es, 2 Niederlagen für Wolfsburg, 30 geschossene Tore, 10 kassierte Tore. Also gemeinsam mit Bayern die drittbeste Defensive dieser Saison. Gunnar, wir waren skeptisch, was Wolfsburg angeht, allerdings auf einem hohen Niveau. Also wir haben natürlich erwartet, dass es weiter ein Zweikampf werden wird. Allerdings haben wir da Bayern schon deutlicher vorne gesehen. Wo hat dich denn Wolfsburg positiv überrascht jetzt in diesen 12 Spielen? Plus es gab ja auch noch eine Champions-League-Saison.
Positiv haben sie mich in mehreren Punkten überrascht. Aber also ich sag's mal so, im ersten Spieltag spielen sie 3-3 gegen Bremen, hauen sich 1,5 Tore selber rein. Da habe ich schon gedacht, oh, jetzt wird's wirklich schwierig für sie. Aber sie haben sich dann wieder gefangen, auch immer wieder dann mit Ausreißern nach unten. So, sie haben dann in Rom verloren in der Champions League, sie haben in Frankfurt eine schöne Klatsche gekriegt und so und haben jetzt zum Beispiel auch in Jena, hat mir eben auch schon mal angesprochen, nicht gut gespielt. Sie haben auch immer wieder Spiele dabei, die nicht gut sind. Aber sie haben diese 3 Abgänge, Oberdorf und Janssen und Pajor, haben die richtig gut aufgefangen. Hätte ich so nicht gedacht. Also Linde Bernstein, wo viele dachten, das ist der Chancentod, überhaupt nicht. Hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, trifft jetzt sehr, sehr zuverlässig. Janina Menge ist ein Volltreffer. Spielt auf der 6, spielt in der Innenverteidigung, wo sie gebraucht wird, spielt überall gut und auch eine Sarai Linder macht einen tollen Job und das ist schon echt gut, was Wolfsburg wirklich bietet. Sie spielen wirklich auch tolle Spiele, aber sie haben auch immer mal wieder so ein Spiel dabei, wo sie halt dann irgendwie neben sich stehen, so wie in Frankfurt zum Beispiel. Und in Leverkusen waren sie jetzt auch nicht richtig gut. Aber andererseits auch wieder ein Topspiel gegen Bayern. Also sie machen es richtig gut. Und zum Beispiel der Alex Popp spielt auch eine gute Saison. Die ist nicht jedes Spiel überragend, aber die macht auch wieder ihre Tore, ist wieder da. Und Nelina Latwein wird meiner Meinung nach immer besser. Wieder, die ja auch lange ausgefallen war, aus der Nationalmannschaft rausgeflogen ist. Aber meiner Meinung nach sollte sie langsam mal wieder dahin zurückkehren, denn sie spielt wirklich gut und der Status sollte mal wieder von auf Abruf zurück in den Kader gehen. Also das sehe ich schon so. Wolfsburg, glaube ich, wird in der Rückrunde nochmal richtig angreifen.
Charlotte, deckt sich das mit deiner Einschätzung?
Ich habe darüber auch nachgedacht und ich glaube, dass, schwer zu sagen, aber Wolfsburg ist ja in der Liga, beziehungsweise am Anfang, als die Saison losging und dann dieses 3-3 gegen Werder und nur dieses 1-0 bei Jena, da dachte ich, okay, wir lagen so ein bisschen richtig, Wolfsburg schwächelt jetzt so ein bisschen und es wird eine klare Sache für Bayern sozusagen. Das war mein erster Eindruck. Und dann haben sie aber in der Champions League Quali ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Also mit Kantersiegen sich da ohne Probleme qualifiziert und auch das 6-1 gegen Rom, auch souveräner Einzug ins Viertelfinale. Vor allem nachdem es in der letzten Saison da ja ganz schlecht lief in der Champions League oder in der Quali überhaupt. Aber nach wie vor ist es in der Liga für mich dann noch so eine kleine Wundertüte manchmal. Also nicht, dass sie jetzt immer am Rande der Niederlage sind oder so, aber bei denen sehe ich durchaus die höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie mal patzen von diesen ersten 4 Teams. Also ich würde mal so eine kleine Prognose, also ich denke, dass sie am Ende nur 4. werden und dass Leverkusen auf Platz 3 landet. Und das wird, ja, ich hätte es nicht sagen sollen. Mich ist einfach diese Dreifachbelastung ist es ja. Vor allem mit der Champions League, also dieses Frühjahr, das wird richtig hart. Und darauf wird es natürlich dann auch ankommen, dass man da vor allem in der Liga halt die Punkte sammelt, aber dadurch, dass sie auch, ich glaube, sie haben in der Quali 5-0 gegen Florenz gewonnen, dann 0-3 bei Frankfurt verloren. Mhm. Und ich finde, das hat man schon gemerkt, dass sie da so ein bisschen unter dieser hohen Belastung gelitten haben, was natürlich ganz normal ist. Wobei ich auch zum Beispiel jetzt nicht erwartet habe, dass Janina Minge so auftrumpft. Oder auch eine Jule Brandt finde ich viel besser seit Olympia. Den hat beiden Olympia gefühlt so einen Push gegeben. Wer gerade so ein bisschen nachlässt, ist, glaube ich, Kathi Hendrich. Also da umso besser, dass eine Minge da auch da ist und eine Latwein auch besser wird. Oder auch eine Linette Behrenstein hätte ich auch nicht gedacht, dass die jetzt so viele Tore schießt tatsächlich. Also die hat sich auch, finde ich, in der Saison immer weiter verbessert. Aber nach wie vor finde ich irgendwie, dass Leverkusen, Frankfurt, vor allem die beiden einfach, oder Bayern natürlich auch, aber alle irgendwie konstanter spielen. Also bei Wolfsburg habe ich mehr das Gefühl, die können eher mal ein Tor fangen als die anderen drei. Aber am Ende werden sie wahrscheinlich Meister am besten.
Ja, also das glaube ich jetzt nicht. Also, was ihr zum Kader gesagt habt, ich finde, da muss man noch dazu sagen, dass ja eben Spielerinnen zurückkehren und nicht nur eben Lena Lattwein, die jetzt eben einfach wieder auf ihrem Lattwein-Niveau angekommen ist, was wir vor der Verletzung gesehen haben, aber zum Beispiel auch eine Blomqvist. Also sollte jetzt Behrenstein dann doch irgendwann mal den Durchhänger haben, den wir vielleicht eher gesehen haben vor dieser Saison, musst du dir aktuell keine großen Sorgen machen, denn da hast du eben Spielerinnen, die nachrücken. Und dennoch hat aber halt Wolfsburg dieses Topspiel-Gen in sich. Also das klingt jetzt komisch, weil gegen Eintracht Frankfurt hat das gar nicht geklappt. Gegen Eintracht Frankfurt war aber auch ein schlechter Tag, muss man sagen. Da sind auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Frankfurt hat es verdient gewonnen. Aber das ist so, wie wenn Bayern sich auswärts in Freiburg schwer tut. Ja, das ist halt einfach so. Das kann halt mal passieren. Aber dieses 2:0 damals gegen den FC Bayern, wo Bayern auf, ich glaube, 8 oder 9 Punkte hätte wegziehen können vom VfL und wo man dann dieses Spiel gewonnen hat und man hat es auch, man hat es allumfassend überzeugend gewonnen, mit einer taktischen Umstellung auf Fünferkette, mit einer sehr, sehr guten Leistung, mit einer effizienten Chancenverwertung und du hast auch gar nicht so viel Glück gebraucht, dass der FC Bayern seine Chancen nicht nutzt. Wolfsburg war einfach besser an diesem Tag. Punkt. Und daraus haben die, glaube ich, ganz viel gezogen, obwohl es dann gegen Lyon genauso weiterging wie vorher. Aber es ist halt Lyon, das konnte man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser schlucken. Und das hat ja dann diese Saison gedreht. Also dann dauert es nach dem Lyon-Spiel, dauert es kurioserweise bis zum Potsdam-Spiel, bis man mal wieder einen Gegentreffer kassiert. 2-0 Essen, 3-0 Freiburg, 3-0 Hoffenheim, 5-0 Galatasaray. Und dann eben dieses 3:1 gegen Potsdam und wir erinnern uns, wie dieser Gegentreffer gefallen ist, war ja das einzige Tor, das Potsdam bisher geschossen hat. Aber das, glaube ich, ist im Wolfsburger Kader immer noch mit drin. In den Topspielen ist man in aller Regel da und deswegen würde ich auch sagen, also DFB-Pokal, das ist jetzt wirklich der lauwarmste Take überhaupt, aber der geht auch wieder über Wolfsburg in dieser Saison. Und gleichzeitig steckt da aber dann vielleicht schon das drin, was ihr beide ja auch angedeutet habt. Wolfsburg ist immer für einen Patzer gut und irgendwas bröckelt oder fehlt bei Wolfsburg. Das ist noch nicht die Zeitenwende, da werden sie ja auch böse, wenn man das sagt. Ist aber auch immer schon ein guter Indikator, wenn jemand böse wird, wenn man etwas sagt, dann ist da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit auch dran oder zumindest irgendwas, was triggert. Aber wenn man sich zum Beispiel die Spielart von Frankfurt, Bayern, Leverkusen und Wolfsburg nebeneinander legt, würde ich schon sagen, Wolfsburg ist das Team, das am häufigsten ohne Struktur spielt. Also ich würde nicht damit sagen, dass die irgendwie wie gewürfelt auf dem Feld stehen. Die haben schon eine Struktur, aber die Struktur hilft ihnen nicht immer. Da gibt es manchmal Löcher im Zehnerraum, in der Zone 14. Es gibt manchmal doppelt besetzte Flügel und auf der anderen Seite wird aber die Breite nicht eingehalten. Manchmal rücken Spielerinnen ein. Ich habe das in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung auch mal an 2, 3 Beispielen genannt. Immer mal wieder haben Spielerinnen, werden ungeduldig und haben eigene, in Anführungszeichen, Ideen. Und dann stimmen einfach Dinge nicht mehr. Und Wolfsburg kann es aber kaschieren in der Liga, weil man in der Regel trotzdem irgendwie seine Tore macht und man ist stark nach Standards und man hat ja auch diese irre Qualität im Kader und man hat ja auch die Fähigkeit zu sehen, dass wenn Werder Bremen das Zentrum aufmacht, ach so, dann spielen wir da einfach den Pass direkt durch. Dann dribbelt Lena Lattwein mal an und dann spielt sie den Pass und dann macht Linus Behrenstein das Tor. Und dann ist ja auch alles fertig. Aber ich glaube, daher kommt das, dass wir alle drei, denn ich schließe mich euch da an, ich traue dem VfL auch nicht. Ich glaube nicht, dass der VfL, also Platz 4 glaube ich ehrlicherweise nicht. Da bin ich zu konservativ in meinem Denken. Aber das ist, glaube ich, das, an dem der VfL arbeiten muss. Man hat es offenbar geschafft, die Transfers wieder ganz gut zu platzieren. Gunnar hat es ja wunderbar eingeordnet. Aber strukturell muss Wolfsburg noch auf ein höheres Level kommen. Und das, obwohl man eigentlich so gut jetzt gespielt hat. Ich meine, wenn es nicht dieses Leverkusen-Spiel noch gegeben hätte, würden wir wahrscheinlich anders sprechen über Wolfsburg.
Ja, auch, aber auch nach wie vor dann das Thema, finde ich, mit den auslaufenden Verträgen, ne? Das ist ja jetzt auch, das drängt sich ja jetzt auch in der Rückrunde viel mehr auf. Also Tommy Stroth hat ja verlängert im September. Aber
das haben wir natürlich so kommen sehen in der Saisonvorschau. Ja,
ganz sicher. Aber dann hast du Spielerinnen wie Sven Desjonsdottir hier, Jule Brandt, also sind ja noch mehr, wo der Vertrag jetzt einfach dann im Sommer ausläuft. Und das wird jetzt auch ein Thema in der Winterpause, schätze ich.
Auf jeden Fall, aber man muss auch sagen, Latwein und Popp haben verlängert. Weil das war ja schon mal auch ein wichtiges Zeichen. Und ganz ehrlich, es gibt auch Spielerinnen in Wolfsburg, die jetzt nicht unverzichtbar sind. Ich drück's mal so aus. Also Sven Jons dort ja hat jetzt wirklich Wochen, fast monatelang nicht gut gespielt. Jetzt hat sie 4 Tore geschossen, war natürlich sensationell in 24 Minuten gegen Rom. Aber man muss ja auch die Zeit davor sehen, dass sie oft auf der Bank gesessen hat, weil sie die Leistung einfach nicht gebracht hat. Und wenn die jetzt geht, wäre das jetzt kein maximal großer sportlicher Verlust für Wolfsburg. Und Jule Brandt ist sicherlich stabiler geworden und die hat auch ihre gute Aktion im Spiel. Man muss aber auch auf der anderen Seite mal sehen, wie oft die eigentlich den Ball verliert. Weil sie falsche Entscheidungen trifft, weil sie meint, sie muss noch eine Spielerin umspielen und noch eine Spielerin, dann ist der Ball wieder weg. Also die hat natürlich ein tolles Niveau und wenn die Sachen funktionieren, sieht das toll aus. Aber sie hat auch viele Aktionen dabei, wo sie den Ball einfach verliert, weil sie nicht die richtigen Entscheidungen trifft.
Das denke ich immer
bei Jule Brandt. Ich glaube, dann wäre der sportliche Verlust auch nicht so groß. Entschuldigung.
Ich denke das bei Jule Brandt immer, wenn sie nach dem Konter in den offenen Raum dribbelt. Der letzte Kontakt ist immer einer zu viel.
Ja,
genau. Da läuft sie immer am Ende in eine Spielerin rein. Ja. Mhm. Aber zum Beispiel auch eine Vivien Endemann, da würde ich das auch sagen. Also da fehlt mir auch noch zum Beispiel die Klarheit so ein bisschen in den Aktionen. Oder da geht auf jeden Fall auch noch mehr. Also auch, ja, sie ermöglicht, finde ich, noch nicht so viele Torchancen beispielsweise. Also sie strahlt es noch nicht so, auch die eigene Torgefahr aus. Ich finde, die wäre jetzt zum Beispiel, also da fehlt es noch ein bisschen, um zum Beispiel eine Jule Brandt zu ersetzen. Aber bei ihr und dort hier bin ich auch bei dir. Das ging ja jetzt in der, also hatte ja nicht viele Einsatzminuten und trotzdem stehen sie ja jetzt gut da. Also. Mhm.
Also es gibt sicherlich dann Abgänge, die würden mehr wehtun. Also zum Beispiel zeichnet sich das ja auch ab, dass eine Frohms geht. Das wird sicherlich nicht so einfach sein, die zu ersetzen. Mhm.
Ja, und gleichzeitig finde ich das so interessant, dass mit dem, was jetzt gerade hier sportlich passiert, nämlich dass Wolfsburg dann doch eigentlich sich immer wieder rafft in den wichtigen Spielen und eben die Punkte holt, denn man hat nur einen Punkt weniger als Bayern und Frankfurt, damit parallel einher geht eben auch die infrastrukturelle Raffung, nenne ich es jetzt mal, dass du eben sagst, okay, wir wollen jetzt nochmal investieren, wir nehmen das nicht einfach so hin, dass der FC Bayern an uns vorbeizieht und dass andere Ligen vielleicht auch attraktiver werden für unsere Spielerinnen und in diesem Zuge kommt es dann eben auch dazu, dass man einen Tommy Stroth halten kann, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich im Detail diese Entscheidung finde, ehrlicherweise, aber meine Meinung ist da vielleicht auch nicht so wichtig. Die müssen diese Entscheidung treffen. Aber ich bin total gespannt darauf, ob das funktioniert beim VfL. Denn der VfL hat eine herausragende Stellung, also im Wortsinne jetzt herausragend, im deutschen Fußball der Frauen. Das siehst du an den Auswärtsfans bei Spielen eben, die nicht in Wolfsburg stattfinden. Das siehst du eben bei der Bekanntheit gewisser Spielerinnen. Aber die Frage ist dennoch, wie groß die Basis ist, auf der man da aufsetzen kann. Also, weil das eben schwieriger zu monetarisieren ist, du damit nicht die ganz großen Einnahmen machst. Und nach dem, was ich so höre, ohne es genau jetzt konkret sagen zu können, gibt es eben auch bei den Sponsoren einen Unterschied. Ob du eben dann beim VfL Wolfsburg, der zwar bei den Frauen mindestens auf Augenhöhe ist mit dem FC Bayern oder zumindest sehr lange auf Augenhöhe war, ob du da wirbst oder ob du dann doch irgendwie beim FC Bayern wirbst. Das siehst du eben bei Ärmelsponsoren und anderen Dingen. Und da muss man jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht ist das auch quasi so ein letztes Raffen und versuchen, Bayern nicht davonziehen zu lassen und vielleicht auch die Eintracht nicht davonziehen zu lassen, die bei allem, was man auch schade finden kann, an dem, dass es nicht mehr der FFC ist. Aber auch hier strahlt die Marke Eintracht definitiv auch ab auf die Frauen. Und ich finde, da ist der VfL in einer ganz, ganz interessanten und spannenden Situation. Mich würde es einfach interessieren, wie wir in 5 Jahren quasi zurückblicken, wo dann der VfL steht. Und ich sehe sie gerade dann nicht mehr im obersten Regal, einfach weil ich glaube, dass sich die Bedingungen in der Liga so verändern, dass andere Teams interessanter werden für Leute, die sagen, im Frauenfußball will ich auch ein bisschen Geld investieren, um für mich zu werben, für meine Produkte zu werben und so weiter und so fort. Aber der VfL will mich natürlich Lügen strafen. Vielleicht schaffen sie es ja auch. Aber damit sind wir dann ja auch dann schon bei den letzten beiden Teams angekommen, über die wir noch sprechen wollen und unter anderem eben über den FC Bayern, den ich ja gerade schon als Antagonisten ausgemacht habe. Dabei ist ja der FC Bayern gar nicht Tabellenführer. Was soll das eigentlich, lieber Max? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Also Bayern, 29 Punkte, 9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist die identische Bilanz, wie sie auch Eintracht Frankfurt an der Tabellenspitze hat. Allerdings, die Tordifferenz der Bayern ist um einiges schlechter als die der Eintracht. 33 geschossene Tore und 10 kassierte Tore. Bei der Eintracht werden wir gleich noch drüber sprechen. Das ist deutlich besser. Und man muss dazu sagen, Gunnar, wir haben mal wieder so ein bisschen den Winterblues oder den Hinrunden-Endblues oder wie auch immer man es nennen will. Aber es gibt sie immer wieder, diese schlappe Phase beim FC Bayern, in der sich die Spielerinnen, zumindest dem Anschein nach, in die Winterpause hineinschleppen und wo dann auch mal wirklich zähe Spiele mit dabei sind, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das Turbinespiel am Wochenende da schon das perfekte Beispiel für ist, aber definitiv so ein Spiel wie eben in Freiburg dann oder auch das Spiel gegen Essen, das erst sehr spät dann tatsächlich gewonnen werden kann. Warum ist das so beim FC Bayern? Ist das jetzt nur die Überspieltheit der Spielerinnen? Was wäre deine Diagnose?
Tja, das ist eine gute Frage nach der Diagnose, aber es stimmt schon. Also, so ganz überzeugen können die Bayern zumindest in der Bundesliga nicht. In der Champions League sieht es anders aus. Aber in der Bundesliga, ja, schwierig. Also auch gestern das Spiel gegen Potsdam, auch wenn das jetzt nur ein Spiel war, Potsdam natürlich hinten drin gestanden hat. Aber sie schaffen es irgendwie dann nicht, so eine Mannschaft mal auseinanderzunehmen und da so. Finden da nicht so richtig Rezepte. Man hat das Gefühl, es gibt da einige Spielerinnen, die, ja, ich weiß nicht, ob es der Winterblues ist, aber die zumindest nicht gut im Tritt sind. Lea Schüller, auch Georgia Stanley fand ich schon mal deutlich besser. Sydney Lohmann ist jetzt zurück, war lange verletzt. Da sind schon so ein paar Positionen, wo jetzt nicht überall 100% Leistung gebracht wird. Und das fällt dann auch bei dem hochkarätig besetzten Kader der Bayern auf, finde ich. Und damit haben sie schon zu kämpfen. Ich glaube, sie sind froh, wenn sie jetzt das letzte Champions-League-Spiel hinter sich haben und erstmal ein bisschen Ruhe ist.
Könnte das, Charlotte, vielleicht auch Teil des Problems sein, dass man gar nicht von der physischen Belastung her, sondern mental dieser Switch zwischen Champions League und Bundesliga zu groß ist manchmal für den FC Bayern, weil gerade wenn ich eben ein Spiel sehe, wie eben dieses 4:0 gegen Juventus, wo man eben sehr überzeugend spielt, oder auch eben dieses Spiel gegen Arsenal, was man gewinnen konnte mit 5:2, ja genau, 5:2 war es am Ende dann, das war schon Anfang Oktober. Also mir scheint es so zu sein, dass die Champions League gerade schon eine ganz besondere Bedeutung für die Spielerinnen hat. Kommt es vielleicht auch daher, dass es dann in der Bundesliga manchmal ein bisschen zäher ist?
Ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit rein, diese mentale Komponente, sich da, also bei Juve wirklich dann so ein Spiel zu zeigen und dann ein paar Tage später gegen Turbine Potsdam zu spielen, was einfach ein Pflichtsieg ist. Und ich glaube, auch im Kopf denken die, ja, das kriegen wir auf jeden Fall heute hin, das gewinnen wir schon, dass auch alle einfach vielleicht dann sogar ein paar Prozent unterbewusst, auch wenn es nur Unterbewusstes weniger geben, weil am Ende gewinnen sie diese Spiele ja auch. Aber sie stehen nach wie vor, finde ich, in der Liga, hast du ja nicht, brauchst jetzt keine Sorge haben, dass die irgendwie viele Gegentreffer kassieren oder dass die Spiele verlieren. Die gewinnen sie ja eigentlich trotzdem, außer jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg, also wo sie jetzt auch dann verloren haben. Also es ist, sie profitieren von ihrer Defensive und vorne fehlt es teilweise noch so ein bisschen. Also ich finde, sie sind sehr variabel auch eine Alara Schickler finde ich richtig gut. Die ist da gut reingekommen und übernimmt immer oder bekommt mehr Spielzeit. Aber sie tun sich, finde ich, auch teilweise eben noch schwer gegen so Gegner wie Turbine, die dann komplett hinten drin stehen. Und wo dann vielleicht auch am Ende die Intensität fehlt in diesen 1-gegen-1-Duellen, wie das sonst eine Clara Bühl in der Champions League durchgehend bringt. Oder also ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit rein. Einmal die physische Komponente auf jeden Fall, aber auch die mentale. Also da habe ich jetzt, das war ja letzte Saison, glaube ich, auch so, dass es im Herbst dann so ein bisschen schwächer wurde. Also die Punkte wurden trotzdem geholt eigentlich. Aber dass sie da so ein bisschen nachlassen, weil sie, glaube ich, einfach wirklich dann, das ist Überlastung, meiner Meinung nach. Also die brauchen diese Pause jetzt auch dringend, haben ja noch ein Spiel. Aber und ich meine, gegen Turbine war es jetzt auch, waren ja auch viele oder ein paar Spielerinnen, die sonst nicht so viel Einsatzzeit hatten. Also da wurde ja ein bisschen schon rotiert. Ja.
Ich sag jetzt was
ich finde, was, ja.
Sag mal. Ich sag jetzt was sehr Unpopuläres. Aber wenn es einen Kader gibt, der eine hohe Spielbelastung wegstecken müsste, auch bei so vielen Nationalspielerinnen, dann muss es doch eigentlich der vom FC Bayern sein. Die haben top professionelle Bedingungen, die haben sehr, sehr gute Spielerinnen, auch noch auf Kaderposition 15, 16, 17. Und ja, da waren jetzt schwierige Spiele mit dabei, aber Vallarenga zu Hause und eigentlich auch auswärts, dass das 1-1 ausgeht, hat man sich auch so ein bisschen selber zuzuschreiben. Also ich will das damit nicht kleinreden und ich weiß, dass das eine schwierige Argumentation ist, aber wenn jemand so eine Spielbelastung wegstecken müsste in der Liga, dann doch eigentlich die Bayern, oder?
Schon, wenn es überhaupt wegzustecken ist, so ja. Aber ja, also ich, das stimmt schon, da kann man dann schon auch so argumentieren, ja, dann hat man die ersten 12, 13 Spielerinnen, die das System, was Alexander Strauß möchte, perfekt spielen können. Und dahinter, also ich meine, so eine Alara Schittler zum Beispiel, die hat ja durchaus ihre guten Spiele und guten Aktionen, aber die kannst du, also ist natürlich was anderes, als wenn eine Lahada oder so spielt oder eine Clara Bühl jetzt wie gegen Turbine, die für sie eingewechselt wurde. Also ich finde, da gibt es durchaus noch Unterschiede, wobei es natürlich schon richtig ist, ja, da sind Turbine nicht wie bei anderen Spielerinnen. Ja.
Oder Essen muss es doch reichen, also.
Ja, das stimmt.
Ich finde, also wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht kleinreden und weil wäre ja Quatsch, weil die Spielbelastung ist ein Thema. Aber ich finde es schon interessant, dass man das beim FC Bayern so auch so vor sich herträgt. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, und ich entschuldige mich, das sind ganz, ganz weiche Argumente. Das ist nur ein Gefühl. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass man das auch fast zu sehr betont, auch aus dem Verein heraus. Also wenn das Alex Strauß wieder und wieder vorbringt, dann verstehe ich und höre ich, was er damit sagen will. Und es ist auch, glaube ich, komplett richtig. Aber ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel der VfL Wolfsburg und auch Eintracht Frankfurt, dass die manchmal Phasen hatten in dieser Hinrunde, wo die gesagt haben, ja, das ist jetzt gerade super ätzend, boah, da beißen wir uns jetzt durch. Das ist halt einfach so, da zerbeißen wir jetzt einfach diesen Granit, der da vor uns liegt. Und beim FC Bayern habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich schon vor den Spielen dafür entschuldigt, dass es nicht so geil werden wird. Und dann wird es auch nicht so geil. Gunnar, wie ungerecht bin ich ja, da?
Nee. Der Trainer redet ja gerne und viel. Er ist ja immer sehr ausführlich. Und ich höre eigentlich da auch in jeder Pressekonferenz, wir sind ja keine Maschinen und wir sind in einem Prozess. Das wiederholt er ja permanent. Wie du schon sagst, fast schon entschuldigend. Also, und schon mal vorbeugend, falls das nächste Spiel dann auch nicht so gut wird. Fakt ist mal halt, der erwartete Durchmarsch der Bayern, den hat es nicht gegeben. Es sah so aus bis zum Wolfsburg-Spiel und das war irgendwie, glaube ich, auch für die Bayern irgendwie ein Knacks. Dieses Wolfsburg-Spiel war irgendwie ein Knacks. Letztes Jahr haben sie 4-0 gewonnen in Wolfsburg und das war der Schritt zur Meisterschaft. Dieses Mal war dieses Wolfsburg-Spiel irgendwie ein Knackpunkt für die. Danach lief es nicht mehr rund. Und sie haben halt auch Spielerinnen, wie gesagt, auch die Nationalspieler, auch eine Clara Bühl ist ja nicht in jedem Spiel gut. Die wird zwar wahrscheinlich von allen Top-Clubs aus Europa oder vielleicht auch aus Amerika, ich weiß nicht, umworben, weil die so viel Potenzial hat, aber sie ist ja nicht in jedem Spiel gut. Und wie gesagt, Sydney Lohmann ist viel verletzt. Schüller wirklich nicht besonders, hat keine gute Hinrunde gespielt. Stanway bei weitem nicht mehr so stark, wie sie mal war. Also die Bayern haben schon ihre Schwachpunkte. Und was vielleicht auch noch hinzukommt, was ihn vielleicht auch ein bisschen zu schaffen macht, ich kann es natürlich nicht einschätzen, ich werfe es nur mal so rein, ist diese schwere Erkrankung von Maler groß. Das kann natürlich für eine Belastung, für eine Mannschaft auch sehr belastend sein.
Ja, und das wäre ja auch sehr valide. Und die anderen Argumente sind es ja auch, ich will das nicht kleinreden. Und ich finde das ja eigentlich auch positiv, dass Alex Strauß jemand ist, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht und von dem du eher die etwas zu lange als die zu kurze Antwort bekommst. Aber dennoch fand ich, gab es manchmal Situationen jetzt in dieser Hinserie, wo die Bayern nicht nur einen Hügel hochfahren mussten, sondern wo sie auch noch Gegenwind und Hagel im Gesicht hatten. Und wo dann wirklich die Frage war, wie setzt du dich durch? Also als zweites Knackpunktspiel könnte man ja zum Beispiel auch dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt sehen. Und ja, da kam der Nebel mit dazu und ja, da kam dann ein seltener Fehler von Vigos dort hier mit dazu, aber danach waren noch 15 Minuten Zeit plus Nachspielzeit. Ich glaube, das war so rund um die 75. Minute. Und Bayern hatte in dieser Phase einfach keine Chancen mehr. Die sind kaum noch vors gegnerische Tor gekommen. Sie hätten noch reagieren können. Und das ist das, was der Unterschied ist, vielleicht eben dann auch über ein Team wie eben die Eintracht, über die wir ja gleich noch ausführlicher sprechen werden. Vielleicht muss man da dann tatsächlich auch über eine Spielerin wie Vigos dort hier sprechen, die in der letzten Saison mit ihren Toren nach Standards und ihrer überragenden Defensivleistung vielleicht auch manches kaschiert hat, was jetzt, wo die Tore nach Standards ein bisschen weniger geworden sind, zumindest von ihrer Seite, und wo sich halt auch der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat, defensiv, wo das mit dazukommt. Also es ist eine interessante Situation. Entschuldigung.
Ich finde schon, dass die in dieser Hinrunde vor allem auch immer noch von ihren Standards profitiert haben, aber auch von einem sehr guten Gegenpressing. Also nicht so, dass die jetzt aus dem Spiel heraus von ganz hinten sich toll nach vorne durchspielen. Also klar, da, so machen sie schon auch Tore. Gegen Essen zum Beispiel in der ersten Halbzeit hat man sich ja schon einige Torchancen so rausgespielt. Aber also ich finde, sie machen eben nach wie vor viele Tore einfach mehr aus dem, was ich gesagt habe, und nicht unbedingt, weil sie es jetzt immer ganz toll rausspielen. Ich meine, sie spielen auch einen anspruchsvollen Fußball. Also sie spielen immer wieder in diesen Druck vorne rein, wo du dann auch Spielerinnen haben musst, die dann sauber ablegen. Also kleine Pernille Harder kann das extrem gut. Aber eben nicht alle. Also ich finde auch, und sie verpassen es halt dadurch auch oft, Spiele früher zuzumachen, wie zum Beispiel auch Essen. Also man hat nicht den Eindruck, dass da jetzt immer, dass die irgendwie oft schwimmen in der Defensive, das nicht, aber trotzdem, dass da immer noch so, ja, so ein bisschen was fehlt, so diese letzte, und das ist ja vielleicht auch jetzt vor allem in den letzten Spielen dann der Punkt, dass diese mentale Stärke oder die Intensität fehlt, um diese Spiele halt wirklich schneller zu entscheiden, und dass das dann einfach mit dieser Belastung zusammenhängt. Aber ich verstehe das total, was du sagst. Bei ihnen ist es sehr auffällig, wie oft sie es betonen, dass sie so eine riesige Belastung haben. Zum Beispiel Frankfurt, ich glaube, die würden dafür brennen, in der Champions League gerade zu spielen. Hm. Also den Eindruck habe ich bei denen schon eher. Die würden sich, glaube ich, nicht beschweren.
Ja, einfach mal so einen richtigen rotzigen Sieg von Bayern. Den hast du wirklich schon ganz lange nicht mehr gesehen, wo sie einfach gesagt haben, ja, ist uns doch egal, dass wir heute eigentlich nicht gut drauf sind und irgendwie in Unterzahl gespielt haben oder was auch immer, das gewinnen wir jetzt trotzdem, und zwar vielleicht auch auf eine hässliche Art und Weise. Vielleicht wollen sie es auch manchmal zu sehr über ihren spielerischen Ansatz lösen. Also gerade wenn Bayern hoch gepresst wird, dann haben sie ja immer wieder Probleme. Und da ist das auch manchmal so, als ob sie im Passspiel, also ob das nicht ginge. Und wenn man es quasi nicht schon ganz oft gesehen hätte, wo es besser war, dann würde man das gar nicht erkennen, weil da auch manchmal rätselhaft schlechte Pässe gespielt werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich weiß, dass mindestens eine Person bei YouTube sich gerade schon wieder wahnsinnig aufregt, weil mir nämlich unterstellt wird, dass ich der größte Bayern-Hasser auf diesem Planeten bin, wenn es um die Frauen geht. Das ist so ein Topos der letzten Sendungen. Also vielleicht bin ich da ja auch viel zu ungerecht, Gunnar, und es ist ja eigentlich auch nichts passiert, wenn wir uns angucken, nur eine Niederlage, man ist punktgleich mit Eintracht Frankfurt, da kann sich noch alles drehen. Jetzt spielt man bei Arsenal, sollte man bei Arsenal nicht verlieren, dann ist man als Gruppenerster aus dieser Champions-League-Gruppe rausgegangen. Also habe ich mich da vielleicht jetzt auch gerade in so eine Negativspirale rein argumentiert?
Nee, also eine Negativspirale würde ich jetzt nicht sagen. reinargumentiert. Nee, das nicht. Die Erwartungshaltung war natürlich, dass die Bayern mit dem Kader anders auftreten. Also das ging uns ja allen so. Und wie gesagt, am Anfang der Saison sah es ja auch so aus, bis zu diesem Wolfsburg-Spiel halt. Und das war halt irgendwie der Knackpunkt. Danach haben sie auch nicht mehr so einen guten Fußball gespielt wie vorher. Und das war halt so, dass wir jetzt alle anders erwartet hätten. Und alle gesagt haben, der Kader ist so geil, der ist so toll besetzt. Das muss bei denen einfach so durchflutschen. Und so war es halt nicht. Und nö, finde ich jetzt nicht ungerecht. Ich finde, man darf die Bayern durchaus kritisieren und darf auch sagen, dass die nicht nur glanzvollen Fußball spielen. So ist es einfach auch. Und insofern bin ich mal gespannt, wie die dann auch gerade so diese Top-Spiele dann in der Rückrunde spielen, wenn sie Wolfsburg zum Beispiel zu Hause haben, die dann anders auftreten. Und vielleicht auch in Spielen wie gegen Potsdam, um jetzt mal das letzte Zurückliegende zu nehmen, vielleicht einfach auch mal mehr Ideen entwickeln, wie man so ein Spiel einfach auch nicht nur gewinnt, sondern einfach auch netter gewinnt, sag ich mal, schöner gewinnt. Und einfach nicht so ein, wo das der Zuschauer nicht denkt, Mensch, das kann jetzt nur noch durch einen Gewaltschuss von Caroline Simon hier entschieden werden.
Okay, ich halte fest, ich fordere den rotzigen Sieg, du forderst den schönen Sieg, den überzeugenden Sieg. Und ich glaube, wir alle fordern Lena Oberdorf. Wir wollen jetzt endlich sehen, was habt ihr vor mit ihr? Wie wird sie in diesem Bayern-Team spielen? Wohl wissend, dass das natürlich auch noch seine Anlaufzeit brauchen wird. Aber ich glaube, das ist ja auch noch ein Name, der zumindest mal kurz erwähnt werden muss. Das hatten wir ja auch schon quasi bei unserer Saisonprognose mit eingepreist.
Ich wollte gerade auch fragen, wisst ihr, wie der Stand der Dinge da ist? Also wie lang, wird ja schon noch ein bisschen dauern, oder?
Also es sollte wohl noch ein bisschen dauern, aber so, wenn ich das richtig abgespeichert habe, sollte im Trainingslager vielleicht dann schon die ersten Trainingseinheiten möglich sein. Aber so genaues weiß man da ja immer nicht. Das ist immer so ein bisschen Hörensagen, was du so in München hörst. Die sind ja relativ verschlossen. Wir waren gerade bei Dingen, die wir eingepreist haben beim FC Bayern. Jetzt ist die Frage, haben wir das kommen sehen, dass Eintracht Frankfurt sich nicht für die Champions League qualifiziert? Und ist das, Charlotte, vielleicht im Nachhinein der Segen für die Eintracht gewesen, dass man eben gegen Sporting mit 0-2 verloren hat, dann die volle Konzentration auf die Liga haben musste und oh boy, hat das gut funktioniert. 29 Punkte, gleich viel wie der FC Bayern. Die identische Bilanz, 9 Siege, 2 Unentschieden, eine Niederlage, aber ein absolut fantastisches Torverhältnis von 38-5 kassierten Toren. Was ist da bei Eintracht Frankfurt in dieser Halbserie plus dieses eine Extraspiel noch passiert?
Einfach endlich diese Konstanz in die Spiele reinbekommen, würde ich sagen. Das ist ein großer Punkt. Das hat denen ja in der letzten Saison noch gefehlt, dass es für mehr reicht. Und ich finde es vor allem beeindruckend, nachdem man einfach in dieser Champions League Quali so ärgerlich ausgeschieden ist, das einfach schnell abzuhaken und zu sagen, okay, es ist scheiße gelaufen und darüber ärgert man sich jetzt auch. Aber jetzt geht's halt in der Liga dann weiter. Und dann haben sie einfach Spiel für Spiel geliefert. Also stehen defensiv extrem solide und haben einfach eine riesige Spielfreude und ein Riesenfaktor ist natürlich Laura Freigang. Also wie die diese Hinrunde gespielt hat, ist wirklich extrem stark. Und hinzu kommt ja noch, dass sie durchaus ja immer wieder Ausfälle hatten. Also auch jetzt selbst mit den Kreuzbandrissen mit dem Kreuzbandriss von Barbara Dunst, Tanja Pavulek ist wiedergekommen, sofort gut reingekommen. Dann hast du noch eine Nicole Anjunge, die immer wieder verletzt ist, eine Geraldine Reutel, aber das wird immer wieder aufgefangen. Es ist ein extrem guter Kader, wo nach wie vor eigentlich immer so dieselben 14 Spielerinnen die meiste Spielzeit bekommen. Aber ich finde, dahinter sind auch noch Spielerinnen, die durchaus, glaube ich, echt in der Lage sind, da auch mitzuhalten und da auch von hinten auf jeden Fall Druck machen. Also Frankfurt hat eine richtig gute Hinrunde gespielt und deswegen glaube ich auch, weil ihnen eben, was ja ärgerlich für sie ist, aber diese Belastung mit der Champions League erspart bleibt oder fehlt, dass sie ganz lange in diesen Meisterschaftskampf mit eingreifen werden. Also bis zum Ende wird es da, glaube ich, extrem spannend bleiben.
Und man hat ja auch noch den Pokal auswärts beim FC Bayern. Das ist zwar ein undankbares Los, aber wenn es jemand schafft, die Bayern zu schlagen, dann Eintracht Frankfurt. Das war ja das letzte Mal auch nur einer überragende Maler groß im Elfmeterschießen zu verdanken, dass es da im DFB-Pokal weiterging für den FC Bayern. Ja, Gunnar, was hat dich am meisten überrascht bei Eintracht Frankfurt in dieser Hinserie?
Ja, der Name ist eben schon gefallen, Laura Freigang. Mhm. Also finde ich schon überragend, was die abliefert. Also wirklich toll. Diese Torgefahr, die sie ausstrahlt, dieses Selbstvertrauen, was sie hat. Ich meine, sie ist ja schon seit Jahren, gehört sie zu den guten deutschen Stürmerinnen, aber irgendwie hatte man immer das Gefühl, so der letzte Kick fehlt immer noch, vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit, Torgefahr. Horst Rubesch hat das ja auch mal gesagt, irgendwie, sie muss mehr Tore schießen und genau das macht sie jetzt und hat ein unheimliches Selbstbewusstsein das ist schon echt ein riesengroßer Faktor. Nicole Anjoni hat auch 6 Tore geschossen, auch nicht so schlecht. Hinten stehen sie wirklich gut. Und Sarah Dorsun hat auch ihre Fehler minimiert. Also früher war die ja schon fehleranfällig, aus meiner Sicht. Das schon, hat sie auch gut in den Griff gekriegt. Sie stecken es weg, wie du sagtest, Charlotte, diese Ausfälle, Laura Dunst jetzt. Also das ist schon beeindruckend, was die abgeliefert haben. Und sie gewinnen gegen Wolfsburg, was ihnen sonst immer oder oft nicht gelungen ist, zu holen gegen Bayern einen Punkt. Und ja, man hat das Gefühl, die werden immer selbstbewusster und ich freue mich auf die Rückrunde. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich habe auch den Eindruck, dass die eine gesunde Selbstkritik an den Tag legen. Also ich habe immer das Gefühl, die wollen sich noch weiter verbessern. So. Also selbst wenn man eine Halbzeit nicht gut ist, gehen die komplett unzufrieden in diese Halbzeit und geben dann in der zweiten Halbzeit umso mehr Gas. Also und da ist auch Laura Freigang, glaube ich, ein großer Faktor, die da auch immer antreibt. Aber da sind so viele Spielerinnen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, finde ich. Selbst zum Beispiel eine Lisanne Greve, also was ja auch eine starke Hinrunde gespielt, auch belohnt worden mit der Nominierung für die Nationalmannschaft. Elisa Senz genauso gut reingefunden. Vor allem jetzt zum Ende hin fand ich die nochmal richtig stark. Also das ist extrem schade für eine Barbara Dunst. Ich hätte es wirklich interessiert, wie auch eine Geraldine Reuteler ist, ja, hat er jetzt auch nicht gespielt, die letzten Spiele, oder die letzten beiden, wie Nico Anautis das gehandelt hätte, mit dieser Qualität, wie er da aufgestellt hätte. Aber also Frankfurt macht es schon richtig gut.
Und hast du ja weiter vorne auch noch mit Pavolek, Prasnica und so weiter und so fort. Also da gibt es ja eine Reihe von Spielerinnen, auch eine Chiba. Ich glaube, die würde bei ganz vielen Teams Stamm spielen und bei Eintracht Frankfurt kommt die halt irgendwann rein. Manchmal auch erst in der 80. Minute, aber speaking of Wechsel erst in der 80. Minute, das muss ja vielleicht auch rein bei Dingen, die überrascht haben. Also zumindest mich hat auch Nico Anautis überrascht, denn in der letzten Saison habe ich ihn durchaus auch manchmal dafür kritisiert, dass eben spät gewechselt wurde, dass du die Startelf vorher schon fest in Stein gemeißelt auf einer Tafel nach Frankfurt bringen lassen konntest und du wusstest, da ist eh kein Fehler drin, weil es wird sich nie etwas verändern. Ich finde, dass Anautis auch da, also irgendetwas hat sich verändert bei ihm im Trainerteam, im Ansatz. Vielleicht liegt es auch daran, dass man eben keine Rücksicht nehmen muss auf eben noch mehr Spiele, die man in der Champions League hat. Aber Frankfurt reagiert früher, wenn es nicht läuft. Ich finde, inzwischen ist es nicht mehr ein klares 4-4-2 Raut, sondern viel flexibler. Das ist auch das, mit dem ganz viele Gegnerinnen nicht zurechtkamen, dass eben die 4 Offensiven plus die Außenspielerinnen, die auch gern ja offensiv mit nach vorne gehen, dass die im zeitweise eigentlich fast jede Position spielen und zwar nicht nur eine Laura Freigang, sondern auch eine Nicole Anjomi kommt entgegen, eine Lara Prasnica, eine Elisa Senz interpretiert das sehr offensiv, ihre Position spielt ja auch manchmal auf der 8er Position eher als auf der 6 und so weiter und so fort. Da ist Frankfurt viel flexibler geworden, deswegen auch schwerer zu greifen. Und eigentlich, jetzt mal abgesehen von Verletzung Laura Freigang oder so, wo man wirklich dann sehen muss, okay, gut, wie groß ist ihr Einfluss, den sie nochmal on top gibt auf dieses sehr gute Team, sieht man wirklich keinen Grund, warum das nicht so weitergehen soll, weil die Rückschläge gab es eigentlich schon für Eintracht Frankfurt. Und ich finde, man ist eigentlich auch in der komfortablen Position. Alle erwarten es von Bayern, alle erwarten es von Wolfsburg. Und bei Eintracht Frankfurt wäre es halt die Sensation, dabei könnte man es eigentlich auch erwarten, wenn man sich nur auf den Kader anguckt, die Historie anguckt und so weiter und so fort. Aber sie sind ja trotz dieser tollen Hinrunde immer noch so eine Art Außenseiter. Irgendwie absurd, aber zumindest nehme ich das so wahr in der Art und Weise, wie auch die Hörerinnen und Hörer über Frankfurt sprechen. Also ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Saisonfinale. Hoffentlich jinx ich jetzt nicht. Hoffentlich.
Vor allem kommt das richtig früh, ne? Ich habe geschaut, die spielen, glaube ich, gegen Leverkusen, dann Turbine, dann Bayern und dann Wolfsburg. Mhm. Also es wird sich früh für Frankfurt auf jeden Fall schon einiges entscheiden, wohin es geht.
Das
und da haben die eben nicht diese Belastung. Wobei Champions League wird erst im März weitergespielt, glaube ich. Ne?
Genau, und das Bayern-Spiel ist auch das DFB-Pokalspiel. Also da ist ja dann quasi das, das Ligaspiel ist dann im April. Aber klar, also das ist, wie man jetzt aus der Winterpause rauskommt, wird da natürlich extrem wichtig werden. Aber es ist, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass es da noch ein drittes oder viertes Team gibt in der Liga, das eben mithalten kann in den allermeisten Partien. Und Frankfurt hat wenig Ausreißerspiele mit drin gehabt. Ich meine, dieses 0:1 gegen Werder Bremen, es war ein wunderschönes Tor von Sophie Weidauer und so weiter und so fort. Aber dieses Tor fällt halt, wenn man ehrlich ist, auch nur einmal bei 100 Versuchen oder meinetwegen einmal bei 20 Versuchen. Aber da war halt auch Pech mit dabei. Aber wir müssen jetzt noch, es tut mir leid, aber wir müssen noch mehr über die Defensive sprechen. Weil ja, ich rede wahnsinnig gerne über Laura Freigang. Ist ja schon zum Running Gag geworden in den Nationalteam-Folgen, dass ich immer frage, warum sie im Nationalteam keine größere Rolle spielt. Aber also Sophia Klein-Herne, die sich jetzt leider verletzt hat gegen Jena. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Diagnose gehört habt, mir ist sie noch nicht untergekommen, aber es sah leider überhaupt nicht gut aus. Und das wäre natürlich auch, ja, wäre passend zu den Verletzungen, die man schon hatte. Aber Dorsun und Klein-Herne, was die für ein Innenverteidigerinnen-Duo geworden sind in dieser Hinserie, also es, da müssen wir jetzt einfach noch kurz ein bisschen Lob hudeln oder Gunnar, wenn du kritisieren willst, dann darfst du auch kritisieren, aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil es ist einfach sehr, sehr, sehr stabil, was Eintracht Frankfurt macht und es ist auch, finde ich zu Recht, die beste Verteidigung der Liga. Mir fiele keine bessere ein.
Nee, die machen das schon wirklich gut. Also wie ich eben gesagt habe, Sarah Dorsun, die für mich früher immer ein Kandidat war für ein Fehlerspiel, hat sich sehr stabilisiert. Sophia Klein-Herne musste ja auch durch, ich sag jetzt mal, ein Tal gehen. War bei der Euro 22 dabei und dann ist dann so langsam, ich sag mal, aus der Nationalmannschaft ausgeschlichen worden, weil man ihr irgendwie diese Rolle auch nicht zugetraut hat, als in der Innenverteidigung und ja auch bei der WM 23 in der Außenverteidigung nicht. Und das haben die beiden schon richtig gut hingekriegt, stehen echt stabil dahin, sind ein gutes Duo. Ja, man kann schon sagen, stärkste Innenverteidiger-Duo der Liga. Und damit, wenn man mir das jetzt so vom halben Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Aber die machen es echt gut.
Ja, Charlotte, magst du noch was ergänzen?
Ja, mein Eindruck ist so, vorne kann man gefühlt gerade bis auf den Freigang vielleicht jede Spielerin sehr gut ersetzen. Also ich meine, dass dann Lara Prasnica noch gar nicht so viele Scorerpunkte gesammelt hat, fällt überhaupt nicht auf, weil das andere auffangen. Nur ich finde, dass halt in dieser Innenverteidigung nicht viel passieren darf. Also jetzt eine schwerere Verletzung von Sophia Klein-Herne wäre schon, also klar, auch weil sie extrem gut spielt, aber da fehlt so eine Jella Veit, ist natürlich eine super Spielerin, aber noch sehr jung und dementsprechend auch mal fehlerbehaftet. Also ich finde, da wäre jetzt ein Ausfall, würde glaube ich schon schwer wiegen. So, weil ich finde, da fehlt so dieser adäquate Ersatz. Ob das Dorsun wäre oder Klein-Herne.
Darf ich dich kurz unterbrechen, Charlotte? Die Eintracht hatte vorhin noch eine Mitteilung rausgeschickt. Sophia Klein-Herne hat eine Prellung am Knie und wird Anfang Januar wieder ins Training zurückkommen. Also ja, nach dem Urlaub quasi wieder ins Training einsteigen. Also nichts Schlimmeres.
Das ist gut.
Aber sehr schmerzhaft, denn das hat man hier wirklich angesehen. Und Prellung am Knie klingt auch schon sehr schmerzhaft.
Ja, ist nicht lustig.
Das sah auch schon so aus. Also, die Eintracht absolut verdient, ganz, ganz vorne. Und bevor wir jetzt aber diese Sendung zumachen, müsste ein letztes Mal nochmal eine Prognose abgeben. Es hat doch so gut geklappt in der Saisonvorschau. Also, Frankfurt, Bayern, Wolfsburg, wegen mir könnt ihr auch noch Leverkusen mit reinnehmen. Gunnar, du musst, darfst, sollst vorlegen. Wer macht's? Wer wird Meister?
Ich hatte es befürchtet, dass das noch kommt.
Weil bist du einfach ein Profi?
Ich weiß es nicht. Ich sag's jetzt, frage mich bitte jetzt nicht, warum. Ich sag's jetzt einfach. Ich glaube Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen. Mhm.
Ich wage jetzt mal einen etwas mutigen Tipp, aber ich sage
Leverkusen,
Frankfurt,
Leipzig.
Bayern, Frankfurt, Bayern, Leverkusen, Wolfsburg.
Frankfurt, Bayern, Leverkusen, Wolfsburg. Du bleibst bei deinem Platz 4 für Wolfsburg.
Mhm. Das wäre halt mal was anderes. Ich hätte es auch gerne, dass sich da mal was tut, da oben.
Tja. Also, ich
jetzt
muss.
Jetzt bist du dran.
Ja, genau. Ich muss bei dem bleiben, was mein Bauch mir sagt, auch wenn ich weiß, dass es manche ärgert. Es wird leider genauso bleiben, es ist langweilig. Frankfurt, Bayern, Wolfsburg. Und dann aber. Ah, nee, Leipzig schafft es nicht mehr. Naja, Leverkusen bleibt da schon da oben. Ach, jetzt wollte ich irgendwas noch verändern. Okay, also ich bin eindeutig der Langweiligste von uns allen. Bei mir bleibt es exakt so. Es werden aber ein paar Punkte dazwischen kommen. Ich glaube, Frankfurt zieht durch, weil zur Hälfte war das jetzt eine Meistersaison. Und ja, es kann natürlich sein, Oberdorf kommt zurück, die Bayern wachen auf, die Bayern kriegen irgendwie als Gruppenerste dann Barca zugelost und dann ist es in der Champions League schnell vorbei. Das kann natürlich alles passieren, aber nur Stand jetzt bleibt es genau so und dann bin ich gespannt, was passiert in der nächsten Saison. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Rückserie an. Und ja, über Absteiger, da will ich jetzt nicht nochmal mit euch sprechen. Ich bin froh, dass wir dieses Kapitel abgeschlossen haben. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, wie immer mit euch so locker flockig mal eben über alle 12 Teams zu sprechen. Ich danke sehr, sehr herzlich Gunnar Meggers. Gunnar, gutes Durchhalten jetzt bei deinen letzten Arbeitseinsätzen und dann eine hoffentlich erholsame und hoffentlich auch vorhandene Pause dann rund um Weihnachten. Danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Danke dir und frohe Weihnachten an euch beide.
Ach, sehr schön. Jetzt wird es hier richtig weihnachtlich und Charlotte Bruch danke ich natürlich auch sehr, sehr herzlich vom Tagesspiegel. Es war wie immer eine Freude, dich hier mit dabei zu haben. Danke und natürlich auch von mir an dich frohe Weihnachten und eine gute Auszeit dann, wenn du sie denn dann irgendwann hast.
Ich bin gerade am Ende meines Urlaubs.
Ist das so, ist durchgezogen. Das hier, so stellst du dir Urlaub vor. Das hier ist für dich Urlaub. Charlotte, du hast ein Problem.
Scheiße.
Also der Rasenfunk, für den Rasenfunk ist es ein Gewinn, aber du persönlich hast das.
Jetzt wird durchgezogen über die Feiertage. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung.
Okay, stark.
Das ist natürlich ein Spaß, Leute. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte meinen Spaß.
Das ist schön. Ich auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Hörerinnen und Hörer sagen. Wir haben einiges an Diskussionspotenzial geboten. Nutzt es, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr am besten diskutieren. Ansonsten gibt es auch noch einen inoffiziellen Discord-Server, der auch gerade im Bereich des Fußballs der Frauen sehr aktiv ist. Und ihr könnt natürlich auch YouTube und andere soziale Netzwerke sehr gerne dafür nutzen. Ganz herzlichen Dank auch für eure Aufmerksamkeit in dieser bisherigen Saison und außerdem auch herzlichen Dank für eure Unterstützung, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und da möchte ich mich in dieser Folge bedanken bei Malte, bei Hannes Schwabe, bei Senior Mikkel, bei Thorsten und bei Menzen. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und sie haben dort erst nachgeguckt, wie man uns unterstützt. Und dann haben sie es auch getan. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann freuen wir uns sehr. Jeder Betrag hilft. Macht es nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, überlegt euch einfach, was sind Sendungen wie diese hier für euch wert? Und das lasst ihr uns dann zukommen. Und dann könnt ihr euch auch sehr gerne registrieren als Unterstützerin und Unterstützer. Dann kann es eben passieren, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip hier namentlich erwähne mit einer Erwähnung eurer Wahl. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.